Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Abend Thomas, Hallöchen.
Ja, guten Tag.
Mittag.
Ja, wie auch immer.
Ja, ich meine, okay.
Kaffeezeit.
Kaffeezeit, was auch immer. Wir hätten ja schon längst fertig sein
können. Ja, bei mir ziehen sich die technischen Probleme wie ein roter Faden durch die Sendung, wollte ich eben schon sagen. Ich hoffe nicht, dass sie sich jetzt durch die Sendung ziehen, aber.
Ja, das hoffe ich auch, das hoffe ich auch. Aber dein werten Nachbarn hört man gar nicht mit der Kreissäge. Hat er jetzt aufgehört?
Der hat aufgehört, pünktlich zur Aufnahme,
ja. Ja, gut, hast gut erzogen, wunderbar.
Das hat jetzt damit nichts zu tun. Ich denke mal, er ist mit dem Holzsägen fertig.
Oder er hat sich anderweitig verletzt an der Maschine, was wir jetzt nicht hoffen wollen.
Das will ich nicht hoffen, ja.
So können sich natürlich auch Probleme auflösen.
Ja. Auflösen, ja, zersägen können sich die Probleme, ja.
Hat sich zersetzt, das Ganze, ja.
Obwohl, ist ja eigentlich nicht lustig.
Ach du. Okay, ich sag jetzt nichts mehr.
Genau.
Alles, was sie jetzt sagen kann, kann und wird gegen sie verwendet werden, oder wie war das?
Oh, kennst dich aber gut aus.
Ach Gott, ja. Ab und zu guckt man mal Fernsehen, da hört man das okay. Ja öfter mal.
Mhm. Ja, klar.
Gut, lasst uns mit dem ersten Thema anfangen, was wir eben gerade gestrichen haben. Also nehmen wir das zweite Thema. Das die Steve Jobs-Bewerbung, die mal im letzten Jahr versteigert worden ist. Du kannst dich dran erinnern?
Oh, ganz dunkel.
Es gab mal eine handschriftliche Bewerbung, wo sich Steve Jobs als Elektroingenieur beworben hat. Da war er gerade 18 oder 19 Jahre, also schon etwas länger her. Die wurde vor ein paar Jahren, oder um genau zu sein, im Jahre 2018 für 175.000 US-Dollar versteigert. Mittlerweile wird sie noch einmal versteigert, weil der jetzige Eigentümer, nicht Eigentümer, sondern Besitzer, ist ein ganz großer Unterschied, der jetzige Eigentümer. Mein Gott, ich bring's immer wieder durcheinander und habe es eben gerade auch geschafft. Ich bin echt zerstreut, dieses Corona, das geht mir echt auf die Nerven. Also ich habe kein Corona, nicht, dass man es falsch versteht, sondern diese ganze Lockdown-Kacke, diese Isolation geht mir echt auf die Nerven. Jedenfalls wurde das Ding 2018 versteigert für 175.000 US-Dollar und jetzt geht das Ding nochmal unter den Hammer und wird nochmal angeboten. Allerdings mit weniger Zugaben. Bei der letzten Bewerbung gab es noch eine Beschreibung, ein Manual mit einer Unterschrift von ihm und noch so ein paar andere kleine Dinge, die eine Unterschrift hatten. Diesbezüglich wird jetzt nur die Bewerbung versteigert. Und man hofft, dass man mindestens wieder auf den gleichen Betrag kommt. Ja.
Also weniger Inhalt, gleiches Geld.
Ja, und ich vermute mal, die anderen Dinge werden dann einzeln versteigert. Das ist meine Vermutung.
Ja, oder ja. Aber man hält
er behält sie
fest. Ja.
Kann möglich sein.
Vielleicht wollte man von Anfang an ja eigentlich nur die Anleitung und das Autogramm.
Möglich. Keine Ahnung, was der Kollege wollte. Oder vielleicht hat er jetzt Geldnot und veräußert das ganze Zeug oder möchte es wieder versteigern. Die Beweggründe sind mir nicht bekannt.
Ja, soll auch vorkommen. Wobei, erstmal 175.000 haben dafür, dann jetzt, klar, man kann die ausschließen, dass dann auch nochmal Geldnot passiert, ja, aber man muss ja das Geld erstmal haben.
Genau, so ist es. Ja, und das nächste Thema. Das Thema Displays und mehrere Displays in Bezug auf Big Sur, das reißt ja nicht ab. Und mittlerweile hat sich ja ein alternativer Treiber in der Szene gut etabliert und für ein probates Mittel, oder das hat sich als ein probates Mittel herauskristallisiert, dass man mit dem Display-Link-Treiber arbeiten kann. Das ist ein alternativer Treiber, der es ermöglicht, mehr Displays anzuschließen, als es Big Sur von Haus aus zulässt oder als es die M1 Max von Haus aus zulassen. Und das lief bisher auch immer sehr stabil. Auch mit einer nicht-nativen Version lief es schon relativ stabil. Und jetzt ist eine native Version für die M1 Macs erschienen und das lässt es jetzt zu mit diversen oder mit einem zusätzlichen Adapter. Also wie gesagt, das ist eine Kombination aus Hardware und aus Software. 2x5K-Displays an einem Mac Mini zu betreiben mit einer Auflösung von 5120x1440 in 60 Hertz. Und das ermöglicht jetzt Display Link in der Version 1.3 nativ, also eine native Kompatibilität mit dem M1 Mac. Das ist jetzt im Moment auch so die Empfehlung, die durch die Netzwelt geistert. Man sollte sich mit Display Link beschäftigen, weil das quasi Funktionalitäten eröffnet, die Big Sur von Haus aus so nicht zulässt und auch dementsprechend hohe Auflösungen zulässt mit einem vernünftigen Hertz-Support, also 60 Hertz-Support, was vorher so nicht nativ möglich war. Tja. Ja, das ist sehr traurig, dass es da so viele Probleme gibt derzeit mit.
Ja, wobei ich würde ein Unterstützen von X externen Displays, das ist ja entweder, was waren es, 2 oder maximal 3 oder was, einer maximal 2.
Also bei Mac Mini werden von Haus aus 2 Displays unterstützt, also einmal über HDMI und der Rest über DisplayPort, ja, respektive Thunderbolt. Und bei den transportablen Macs, MacBook und MacBook Air, wird ja nur externes Display
unterstützt. Also so rum war es dann. Gut. Da würde ich jetzt nicht unbedingt von Problemen sprechen, wenn, wie gesagt, der Hersteller das offiziell nur so unterstützt.
Ja.
Aber es ist natürlich schön, wenn du jetzt hier eine Softwarelösung hast, die dir dann ermöglicht, zumindest mal an Geräten, die halt nicht 2 externe Displays unterstützen, dass du dann 2 auch betreiben kannst. Und bei gerade den Portablen, ich bin zum Beispiel auch so einer, ich habe gerne ein oder je nachdem halt auch mal 2 Displays oder halt jetzt, wie gesagt, in einen Ultraweit, aber früher auch gerne mal 2 Displays angeschlossen, auch an einen Transporter oder an einen Laptop beziehungsweise MacBook. Weil ich einfach es nicht mag, mit unterschiedlichen Displaygrößen zu arbeiten. Wie gesagt, ich bin da kein Freund von oder für mich geht's einfach nicht so dolle, wenn du dann halt zum Beispiel am 15er den 15 Zoll hast und hast dann hier nochmal so einen 27er nebendran. Klar hast du dann 2 Bildschirme, aber ich mag nicht da 2 unterschiedliche Displaygrößen haben. Deswegen dann gerne zugeklappt, ja, und 2 Displays dran, passt. Ja. Deswegen ganz gut, dass es dann die Lösung gibt, ja.
Das geht mir auch so. Ich habe es immer mal wieder ausprobiert, das dann für irgendwelche Messenger zu benutzen oder für kleine Fenster, die man irgendwie im Auge haben sollte oder im Auge haben möchte. Das hat aber nie so funktioniert. Also ich bin auch der klassische Ein-Bildschirm-Nutzer und mit 2 Bildschirmen zu arbeiten, das habe ich nie so hinbekommen, auch wenn die Bildschirme 2 gleich große Diagonalen hatten. Also das hat nie so funktioniert. War nie so mein Ding. Keine Ahnung warum. Weiß nicht, warum es nie geklappt hat.
Ja.
Tja, so ist das. Gut, aber es gibt eine neue Erkenntnis. Ob das jetzt ein Feature ist oder immer noch ein Bug ist, das weiß man im Moment noch nicht so genau. Es gab ja ein Update, ein recht aktuelles Update auf Big Sur 11.2.1, das ist jetzt das neueste offizielle Update, was erschienen ist, und das sollte auch einige Fehler beheben. Und das hat es wohl auch getan in einem begrenzten Zustand, nämlich das Booten von externen Festplatten ist unter dem Mac mit Silicon Chip immer noch nicht möglich, aber allerdings hat es sich jetzt so weit eliminiert, das Problem, dass das Booten mit einem Big Sur System mit der aktuellen Version mit Intel Chips möglich ist. Jetzt spekulieren einige, ob das jetzt Absicht war, dass es, wie gesagt, unter Intel funktioniert und dementsprechend unter Silicon beabsichtigt ist, nicht über externe Festplatten booten zu können, also dass man quasi externe Betriebssysteme installiert hat, zum Beispiel nochmal ein zweites Big Sur oder was auch immer, oder ob das immer noch ein Bug ist. Da spekuliert man letztendlich drüber, wie es da jetzt aussieht. ich könnte mir vorstellen, dass das beabsichtigt ist und dass das gewollt ist, dass man über externe Medien derzeit keine zweite Big Sur-Installation ausführen kann.
Ich glaube noch nicht mal, dass es darum geht, keine zweite Installation auszuführen, sondern dass es eventuell wirklich auch wegen Sicherheitsrisiken ist, dass es eventuell nicht unterstützt wird. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, weil du natürlich nicht sicherstellen kannst, dass eine x-beliebige externe Festplatte und die zugehörige OS-Installation nicht kompromittiert ist.
Naja gut, dieses Sicherheitsrisiko hättest du ja auch auf einem Intel-System.
Das ist ja, jetzt ja das ist halt die andere Frage. Wo passt es jetzt nicht oder wo ist eventuell die passende Sicherheitstechnik in dem Intel nicht drin? Ja, das kann ja auch hier mit im M1 integriert sein, dass da je nachdem vielleicht auch nochmal was kommt. Ja, vielleicht gibt es auch für einen Apple-Service passende externe Festplatten, ja, für Backups etc. Das mag ja durchaus sein oder dass da eventuell über Third Party nochmal was für Firmen kommt oder so. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es gerade als Sicherheitsfunktion ist, was natürlich schon sehr schade ist, wenn man es nicht deaktivieren kann. Für mich als Privatanwender, ja, das sollte mir überlassen sein, ob ich diese Funktion nutzen will oder nicht. Gerade wenn ich ja auch weiß, was ich mit meiner Hardware mache, beziehungsweise dass ich das ständig Zugriff drauf habe und kein Dritter damit irgendwie halt Schindluder treiben kann, sollte mir das definitiv überlassen sein, dieses Feature an- oder auszustellen. Aber wie gesagt, gerade in den Grundeinstellungen beziehungsweise könnte ich mir es gut vorstellen, dass das ein Sicherheitsfeature ist. Weil ja, wie gesagt, wenn du von der externen Platte booten kannst, ohne Probleme, das kann natürlich auch irgendeiner sein, der mal kurz Zugriff hat, ja, auf deinen Rechner. Und wer weiß, was der dann da alles machen kann. Gerade wenn du mal überlegst, hier Flüge ins Ausland, ja, du musst eventuell das Ding irgendwo durch einen Check geben oder müsstest, weil es nicht erlaubt ist, im Handgepäck vielleicht in deinen Koffer packen. Wer weiß, wer darauf Zugriff hat. Ja, das ist ja auch mit eins der Themen, ja, was wir auch letztes Jahr regelmäßig ja oder vorletztes Jahr ja regelmäßig hatten, wo gerade diese Reisetipps kamen, wenn du irgendwie gerade mit Firmen Daten unterwegs bist, Geräte halt nicht aus der Hand, beziehungsweise überleg dir deine Reisestrategie, wenn du in X Länder fährst, ja. Oder fliegst damals
noch. Ja, okay. Es ist, denke ich, ein berechtigter Einwand, dass es halt sicherheitstechnisch ein Problem darstellen könnte, in gewissen Szenarien auf jeden Fall. Aber man könnte es ja auch so machen, dass diese Option von Haus aus deaktiviert ist und dass man sie halt nur freischalten kann, wenn man sein EFI zum Beispiel mit einem Passwort versehen hat und man aktiv diese Funktion freischalten muss, wie du es eben schon sagtest.
Genau, ob es jetzt Opt-in oder Opt-out ist, ist eine andere Frage, genau. Aber ich muss die Möglichkeit haben.
Genau. Ja, weil für mich ist es eine Beschränkung und nehmen wir mal folgendes Szenario. Ich erstelle mir ein bootbares Backup, was ja im Moment auch noch Probleme macht mit Third-Party-Tools logischerweise. Und meine SSD, meine interne SSD steigt aus. Ich habe aber oder ein Carbon-Copy-Cloner-Backup oder ein was auch immer, Super-Duper-Backup und hätte dann natürlich nicht mehr die Möglichkeit, temporär mein System extern zu starten. Und das ist für mich eine Einschränkung, die ich eigentlich nicht so angenehm finde. Und und es ist mir schon mal passiert bei älteren Macs, dass die Platte mir kaputt gegangen ist und dass ich mal von einem externen Backup booten musste. Und das hat mir dann halt auch kurzzeitig den Hintern gerettet, bis ich die interne Festplatte wieder ausgebaut habe.
Das muss noch nicht mal eine defekte Platte sein, sondern vielleicht auch einfach eine Installation, die in die Hose gegangen ist.
Ja gut, da hätte man natürlich noch ein Time Machine Backup und könnte es auf eine andere Art und Weise wieder zurückholen.
Das ist die Frage, ja, ob das dann noch geht. Ja. Ja, aber das, wie gesagt, dann von extern starten und da entweder reparieren oder halt platt machen, nochmal neu installieren, das sind ja alles so Optionen, die dann halt flach fallen. Ja, wobei das mit der Neuinstallation etc. ist eh so ein Thema. Gerade auch jetzt Recovery, wie heißt es nochmal? Genau. Ist ja auch so ein Thema gerade, aber ja, aber wie gesagt, it's a bug oder it's a feature, ja, das ist die Frage.
Ja, klar. Und es ist immer so einfach gesagt, das Ganze als Sicherheitsfeature zu deklarieren und den Nutzer mitzuteilen, okay, das machen wir für deine Sicherheit, aber genauso gut sollte man dem Nutzer auch Entscheidungen überlassen, möchte ich es jetzt absolut sicher haben oder möchte ich eine gewisse Offenheit haben, wo ich viel mehr in mein System eingreifen kann oder so auch gewisse Dinge selbst entscheiden kann oder tun kann, wie zum Beispiel ein Backup mit einer Third-Party-Software, wo ich dann das System hochfahren kann und hochbooten kann. Und für mich ist das im Endeffekt ein viel größerer Sicherheitspunkt zu wissen, ich kann von meinem Backup booten und habe mehrere Optionen, die ich jetzt einfach so nicht habe. Also für mich ist das ganze Gegenteil. Für mich macht das System eher unsicherer und unattraktiver, wie sie jetzt im Moment oder wie Big Sur jetzt im Moment funktioniert. Und ich habe jetzt schon große Angst, in Anführungsstrichen Angst, auf Big Sur komplett umzusteigen und nicht nur auf einem Gerät, also auf meinem portablen Gerät, sondern auf meinem Hauptrechner. Also das läuft ja Gott sei Dank noch nicht mit Big Sur, aber das macht mir jetzt schon so Bauchschmerzen, da komplett so den kompletten Schritt in Richtung Big Sur zu machen.
Okay, irgendwann wirst du nicht mehr dran vorbeikommen.
Spätestens dann, wenn wir nur noch M1-Rechner unterwegs sind oder Silicon-Rechner unterwegs sind.
Ja, klar. Sobald du halt auch dann einen neuen kaufst und der dann eh nur dann aktuell OS unterstützt.
Ja, ja, richtig.
Ja.
Ja. Naja, gut, müssen wir mitleben. Ja, das nächste kurze Thema, das ist ja ganz schnell abgehakt. Click and Collect ist jetzt aktiv. Das heißt, ich kann jetzt Vorbestellungen generieren und kann die Ware dann mit einem Termin logischerweise im Apple Store abholen. Bei Ware wird es wahrscheinlich weniger interessant sein, aber ich kann jetzt auch meine Service-Dinge erledigen an der Genius Bar. Wenn ich vorher meine Termine gemacht habe, kann ich die 15 deutschen Apple Stores wieder betreten, natürlich unter den aktuellen Hygienemaßnahmen und kann dort meine Dinge erledigen. Ja, das ist jetzt wieder aktiv und das funktioniert jetzt auch wieder. Hoffen wir mal, dass es auch so bleibt. Ja.
Ach ja. Ja. Mal wieder in den Apple Store, ja, das wär's.
Ja, ja. Aber das weckt ja nur Begehrlichkeiten, also bleibe ich da lieber weg.
Ja, wie gesagt, bei mir wird es ja jetzt langsam Zeit für neue Hardware. Die würde ich halt gerne vorher mal anpassen. Ja,
ja. Ja.
Naja. Aber was anderes noch zu dem Thema. Ich war heute Morgen nochmal schnell Lebensmittel einkaufen und habe gesehen, gerade hier Werbung, als ich da reingegangen bin, dass die hatten ja eh schon so dieses Selbstscannen angeboten, dass du mit so einem Handscanner durchgehst, ja, und dann halt die Waren selbst scannst und hier den Selbstcheckout machst dann später. Da bin ich ja eigentlich nicht so der Freund von. Und jetzt machen oder bieten sie an, dass du selbst scannen kannst mit deinem Smartphone und einer App, ja, nach Freischaltung. Fand ich eigentlich auch ganz interessant. Ja, weg von den Handscannern. Bring doch deine eigene Technik mit zum Scannen. Ja, auch gut.
Ja, diese Selbst, wie heißt das, Selbst-Scan-Kassen, ja, wie du es eben schon sagtest, die gibt es ja schon sehr lang und bei uns im Real, da hatten sie ja schon vor 4, 5, 6, 7 Jahren das Ganze und das habe ich dann auch mal ausprobiert und war eigentlich
jetzt. Ist das schon so lange?
Ja, das, also bei uns war es schon recht lange. Ah, okay. Da stand dann auch immer in diesen Kassen, das waren immerhin 5 Kassen bei uns. Und da stand dann immer jemand, der das auch beobachtet hat, dass man da nicht irgendwie betrügerische Maßnahmen vornimmt, sage ich jetzt mal.
Ja, mittlerweile ja sehe ich da so eigentlich niemanden mehr, sondern höchstens
ja, noch, wenn damals,
jemand Unterstützung braucht, weil er nicht weiß, wie es geht oder so.
Ja, genau. Damals war es halt noch so, da stand dann immer so ein Observer und hat sich das Ganze angeguckt. Und das habe ich 1, 2 Mal gemacht, weil ich halt mal testen wollte. Und dann bin ich dann irgendwann wieder dorthin gegangen. Und dann stand da so eine nette Dame, die hat dann immer die Leute verstärkt versucht hinzubringen, gehen Sie doch an die Selbstbucherkasse oder an die Selbstbedienkasse, machen Sie doch das und machen Sie doch dieses. Und die hat dann halt immer versucht, die Leute wirklich dorthin zu bringen. Und dann habe ich mir ganz trocken zu ihr gesagt, ja, kann ich gerne machen, aber diese Kasse, die sägt gerade an ihren Arbeitsplatz. guckte sie mich ganz groß an. Wusste es auch nichts zu sagen, ja. Aber ist doch so, also.
Nicht unbedingt an ihrem, ja, je nachdem.
Aber generell reduziert natürlich diese Kasse das Personal im Supermarkt, ganz klar. Ja. Das ist genau das Problem mit Online-Banking.
Genau
so. Ist kein Problem, aber es ist halt das Gleiche letztendlich. Auch Reduzierung von Personal.
Ja, wobei, wie gesagt, würde so eine Selbstscan-Kasse mir noch einen anderen Vorteil bieten, als dass ich, obwohl, wenn da viel los ist, muss an den Dingen auch anstehen. Aber in der Regel bist du da meistens schneller durch, zumindest mal da, wo ich es bei uns gesehen habe, als an den normalen Kassen, weil dann natürlich da auch entsprechend weniger Personal ist, ja. Und dann sind halt die Schlangen entsprechend an der Kasse länger, ja. Die versuchen das ja schon irgendwie zu steuern, dass du vielleicht doch an das Selbstscannen übergehst, ja. Wenn da wenigstens noch ein finanzieller Anreiz da wäre.
Ja, auf jeden Fall.
Und den habe ich ja zumindest mal bei unserer Bank beim Online-Banking, ja, weil da ist es noch kostenlos. Ansonsten musst du ja für jeden Furz mittlerweile bezahlen, ja, Überweisung abgeben. Selbst die Überweisung eintippen am Schalter kostet, glaube ich, mittlerweile Geld, ja. Deswegen, also wie gesagt, Online-Banking, erstens mal finde ich es bequem. Ja, ich kann es jederzeit machen. Und wie gesagt, ist für mich günstiger, als wenn ich es wirklich dann hier noch althergebracht machen müsste. Und wie gesagt, wenn da ein finanzieller Anreiz noch da wäre, könnte man mal drüber reden. Aber ansonsten, einmal, wie gesagt, ist der Anreiz nicht da. Und zweitens mal, wie du es auch schon eben angesprochen hast, dass es auch wieder irgendwo ein Arbeitsplatz, der halt wegfällt. Muss man, denke ich, in der Art und Weise jetzt auch nicht unbedingt unterstützen. Ja,
ja, so ist es. Ja. Gut, das nächste Thema, das habe ich jetzt hier reingenommen, weil wir so ein ähnliches Thema schon mal hier thematisiert hatten, wo wir über neue Smartphone-Konzepte gesprochen haben. Und da hattest du ja gesagt, was du interessant finden würdest, wäre ein ausziehbares oder ein rollable Smartphone. Und nun hat die Firma Oppo sowas vorgestellt. Sie nennen es Oppo X2021. Es ist aber nur ein Konzept-Smartphone und es wird so, wie man es jetzt gesehen hat, nicht in Serie gehen. Das muss man fairerweise dazu sagen. Na, ich vermute mal, das ist von der Konstruktion her und von der Materialwahl und von der Mechanik einfach zu teuer, dass das im Moment so noch nicht möglich ist, das in Serie zu fertigen. Oder in Serie könnte man es schon fertigen, aber es wird einfach zu teuer für den Endkunden. Das ist meine Meinung.
Das ist halt wirklich die Frage, was müssten Sie dafür verlangen, um das in, von mir aus auch gerne, Kleinserie halt zu bauen, ja. Das ist echt die Frage. Weil es muss ja funktionierende Prototypen geben.
Es gibt eine ganze Menge davon. In Deutschland gibt es 3 Stück davon. Es gab auch ein Oppo-Event in Düsseldorf.
Hattest du mir den Link geschickt? Oder ich glaube, du hattest mir auch einen Link geschickt.
iMessage geschickt.
Und ich hatte nämlich bei Twitter dann auch nochmal geguckt und da waren nämlich auch so Kommentare nice CGI und so und die Antwort dann nur, nee, ist echt, ja, wo sie dann auch nochmal andere Videos gepostet haben dazu, wo ich auch gesagt habe, hier, ist schon geil und das ist eigentlich auch das, klar, du müsstest halt das Ding auch nochmal selbst live sehen, die Frage ist auch wirklich dann die Langlebigkeit, ja, irgendwo wird das Display ja auch wieder beansprucht.
Ja.
Aber wie gesagt, selbst wenn das Ding 2000 Euro kosten würde oder Dollar, die würden davon oder könnten davon garantiert einige Geräte verkaufen, weil das ist wirklich Future, das Ding, ja.
Man sieht dementsprechend ein, vielleicht mal kurz zur Erklärung, man sieht ein normales Smartphone, in Anführungsstrichen, wenn es zusammengefaltet ist oder zusammengeschoben ist, sieht es aus wie ein relativ normales Smartphone, 6,7 Zoll, also auch schon im zusammengeschobenen Zustand ein recht großes Smartphone, so wie das Pro Max, iPhone hat ja auch 6,7 Zoll. Und dann hat man auf der Seite ein am Ausschalter einen Button, den man betätigen kann und dann schiebt es sich nach links raus und es rollt sich quasi auf die linke Seite um eine gewisse Stabilität reinzubringen, sind auch unter dem Display ausziehbare Elemente, damit, wenn man auf das Display drückt, sich, damit man die Folie nicht runterdrückt. Also man hat also auch eine gewisse Gehäusestabilität. Also das Ganze, wenn man diese, den Reviews Glauben schenken mag von den Leuten, die vor Ort waren und da so ein paar Hands-on-Videos gemacht haben, macht es auch im ausgezogenen Zustand einen sehr stabilen Eindruck. Das Ganze läuft über zwei Motoren, die auf einer am Ende und am Anfang einer Stahlrolle angebracht sind. Und auf dieser Stahlrolle befindet sich quasi das Stück ausziehbare Display sozusagen. Die Erweiterung geht dann hoch bis auf 7,4 Zoll oder 7,9 Zoll. Ich glaube, es sind nur 7,4 Zoll. So groß wird das Display dann im ausgezogenen Zustand. Die zwei Motoren sind halt dafür notwendig, dass es auch gleichmäßig passiert und dass nicht ein Motor zu viel leisten muss, in Anführungsstrichen, und dass es halt auch gleichmäßig ausgerollt wird und keine Verkantungen entstehen etc. Ausgelegt ist es angeblich für 100.000 Mal. Man kann das Ding 100.000 Mal auf und zu machen, soll für den Normalbetrieb 5 Jahre halten. Trotzdem macht mir das Ganze ein paar Bauchschmerzen, weil alles, was Mechanik ist, alles, wo Motoren drin stecken, da bin ich sehr skeptisch, ob das wirklich so diesen täglichen Einsatz auch übersteht. Und ich finde das technisch gesehen super interessant und es macht auch einen coolen Eindruck, wenn man das sieht, wie es sich ausfährt, ganz klar. Aber ob das wirklich so ein Daily Driver ist für die breite Masse, das halte ich im Moment sowieso noch für sehr gewagt. Und auch wenn es irgendwann mal in die Serie gehen würde, halte ich das für ein sehr anfälliges Produkt. Zwei Motoren auf und zu. Bin ich kein großer Fan von, ehrlich gesagt.
Ja, ich sehe das ja, alle, was die Motoren betrifft, gar nicht mal so problematisch. Display ist halt die Frage. Aber wenn Sie sagen, eine Lebensdauer von bei normaler Benutzung von bis zu 5 Jahren, oder von 5 Jahren, nicht bis zu, sondern von 5 Jahren, beziehungsweise x Nutzungen, das ist auf jeden Fall eine ordentliche Lebensdauer, ja, weil wenn man mal guckt, wie lange heutzutage im Schnitt ein Telefon benutzt wird, wenn du es vielleicht 2 Jahre hast, nochmal weitergibst, nochmal 2 bis 3 Jahre beim nächsten Nutzer vielleicht, ist okay, ja, passt.
Ja, okay.
Und wie gesagt, ich hätte es lieber heute als morgen. Also bei dem könnte ich wirklich auch mit Android schwach werden.
Ja, da ist noch der zweite Punkt, die Anpassung an Android. Man hat ein System gesehen, was auch halbwegs funktionierte, aber man sah halt auch, das ist noch ein reines Konzept-Smartphone und man hat nur gewisse Kernfunktionen angepasst, die sich dann halt dynamisch auf die Bildschirmdiagonale auch anpassen, aber man sah halt auch noch in speziellen Dingen, da ist die Anpassung noch gar nicht erfolgt. Da hat sich das Display dann ausgefahren und der Bildschirm ist einfach auf der gleichen Größe geblieben, also der visuelle Anteil vom Bildschirm. Wie gesagt, man hat da nur so ein paar Show-Effekte drin gehabt, also so durchgehend angepasst war es logischerweise auch nicht, weil es halt ein Konzeptgerät ist und weil es auch so nicht in die Masse gehen wird oder in die Massenproduktion gehen wird. Ich glaube, weltweit existieren 20 Geräte und 3 davon waren halt in Düsseldorf und da wurde dann halt zu diesem Briefing eingeladen und so ein paar Leute durften sich das Gerät anschauen. Von daher weiß man auch nicht, was für ein Prozessor drin steckt, wie viel Arbeitsspeicher drin steckt etc. Das ist ja auch im Endeffekt sowieso unwichtig, weil es ging ja nur um diesen Showcase des aufrollbaren Displays. Tja, schön.
Ja, viel richtig gemacht.
Ja.
Wie gesagt, jetzt nur noch liefern. Ja.
Jetzt nur noch liefern. Und dann, wenn das Ding natürlich lieferbar wäre, dann würde natürlich auch der Druck auf die marktbegleitenden Hersteller sehr groß sein. Ja, klar. Ja, schauen wir mal.
Ich wüsste gerne mal, wer dafür Oppo das Display gemacht hat. Das würde mich mal brennend interessieren.
Das würde mich auch interessieren.
Ob das LG ist?
Weiß ich nicht. Es gab für die klappbaren Foldable-Displays von Samsung ja eine Ankündigung, dass sie mittlerweile ja auch die Dinger für Third-Party-Hersteller liefern wollen und dass man auch direkt dort jetzt einkaufen kann als Smartphone-Hersteller und die Displays in seine Geräte verbauen kann. ist aber, wie gesagt, nicht rollable, sondern foldable, muss man aufpassen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt ein Samsung-Display war. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Ja, die einzigen, die aktuell rollende Displays haben, ist ja meiner Meinung nach LG. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es da irgendwo einen anderen noch gibt, aber die ja gerade mit der Technik im Markt sind, ist ja LG.
Ja.
Von daher hat man allerdings jetzt auch nichts gehört, vor allem gerade hat LG nicht angekündigt, sie wollen irgendwie aus dem Smartphone-Markt aussteigen, was die Displayfertigung betrifft.
Sie wollen sich auch generell mit der Produktion von Smartphones nicht mehr im Hauptthema beschäftigen. Sie wollen jetzt, glaube ich, nur noch so ein paar Flagship-Smartphones produzieren. Aber so
Flip-Steaks.
Flip-Flops. Flagship-Smartphones produzieren, aber nicht mehr.
Flagship.
Aber nicht mehr die breiten Brot- und Buttergeräte, also für die breite Masse wollen sie jetzt nichts mehr produzieren. Böse Zungen würden behaupten, sie haben ja noch nie was für die breite Masse produziert, weil die Dinger noch nie eine große Marktdurchdringung hatten.
Mhm. Ja, okay. Aber apropos Chips, meine Frau hat Flips gekauft mit Barbecue-Geschmack.
Okay.
Und ist da kein Freund von. Die hat einen probiert, Tüte aufgemacht. Ich esse die ja sowieso nicht, ja. Also weder normale Flips noch andere, ja. Hat die Tüte aufgemacht, einen probiert und hat es direkt wieder weggestellt. Weil sie gesagt, schmecken ja wie ein McRib. Und ich so, boah, McRib ist doch geil. Und sie doch, aber doch nicht als Flips. Und ich so, ich habe sie nicht gekauft.
Ja, aber man kauft ja immer dann irgendwie was komplett neu ist und was man, ja, die Neugierde, also wenn ich irgendwo neue Produkte sehe in irgendeiner Form, was mich nur so halbwegs interessiert, kaufe ich das, weil ich neugierig bin, wie das Zeug schmeckt.
Ja, durchaus. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was sie sich da geschmacklich vorgestellt hat und dann, wie gesagt, sagt sie mir so, boah, die schmecken ja wie ein McRib. Und ich so, okay, McRib hättest du schon Bock, aber nicht als Flip. Oder nicht als dieses Zeugs, ja.
Naja.
Vor allem, die sehen dann auch noch aus wie früher dieses Füllmaterial für Verpackungen. Ja. Nee, danke. Ja,
ja, das war ja auch wasserlöslich, das Zeug. Das konnte man ja auch auflösen und wegspülen.
Und trinken.
Ja.
Lecker. Ja. Nee, da finde ich jetzt die, okay, klar, ist auch wieder viel Folie und viel Plastik zum Wegschmeißen, aber diese Airseal-Dinge, die da aus dem Automaten fallen bei dem Verpacken, die finde ich da um einiges besser als dieses andere Zeugs da. Auch wenn es halt, wie gesagt, das andere, solange es ja diese Maisstärke ist, die da geschäumt wird, okay, geht noch. Freunde.
Also ganz schlimm ist, wenn sie jetzt geschredderte Pappe nehmen, weil das staubt so. Und wenn du dann irgendwelche Produkte drin hast, die eigentlich nicht staubig werden sollen in irgendeiner Weise, auch noch nicht mal die Umverpackung staubig werden soll, das nervt dann ohne Ende. Das ist ganz, ganz böses Zeug.
Das ist echt schwierig, ja. Ja. Aber nervig und echt böses Zeugs. Wir hatten vor einiger Zeit mal über die Probleme von Microsoft gesprochen, wegen ihrem xCloud-App im iOS-Store.
Kann sein, ja.
Ich habe jetzt auf The Verge gesehen, die haben xCloud jetzt fürs Web vorgestellt, also im Browser. Funktioniert anscheinend ganz gut. Ich glaube, wer war das? Amazon hatte das ja, glaube ich, auch schon als Browserlösung, den Dienst. Wie gesagt, jetzt hat xCloud den Angebot oder das vorgestellt und jetzt mal gezeigt für einen Browser, also für iOS-Geräte. Macht einen vernünftigen Eindruck. Ja, könnte das werden, gerade wenn man mal guckt, hier XPass Ultimate und hier die Namensgebung bei Xbox. Xbox Game Pass Ultimate oder so ähnlich, ja, wo das ja alles dann auch wieder mit drin ist und du dein rundum glücklich Paket kriegst. Wenn man in dem Universum unterwegs ist, ja, es ist ja ähnlich wie bei Apple, ja, wenn man mal im Universum unterwegs ist, macht das ja alles dann durchaus Sinn. Auf jeden Fall schön zu sehen, dass sie das jetzt einigermaßen in den Griff gekriegt haben, beziehungsweise jetzt flüssig zum Laufen bekommen haben für den Browser. Da fragst du dich dann auch noch, ja, beim ersten iPhone, ja, hat das Steve Jobs ja so passend gesagt, wenn du Apps schreiben willst, dann ja, die beste Plattform ist das Web. Kann man machen, ja.
Ja, hat er ja nicht ganz recht mit gehabt, aber okay.
Ja, Native Apps ist immer eine ganz andere Geschichte, aber gerade wie jetzt auch in dem Fall auch. Ja. Man kann sich dann als Hersteller oder als Third Party ja dann auch fragen, macht es dann vielleicht gerade auch im Sinne der Cross-Kompatibilität, ja, und des am App Store Vorbeiarbeitens, dann nicht vielleicht mehr Sinn, ich gehe direkt ins Web, ja. Oder mache eine Weblösung.
Ja, ja, klar. Da bist du natürlich plattformunabhängig, klar, logisch.
Einmal kannst du es plattformunabhängig machen, du könntest dich natürlich dann auch gerade wieder, je nachdem, wie das aussieht mit der Webentwicklung, auch auf Safari, iOS zum Beispiel auch darauf irgendwie speziell anpassen. Ich weiß nicht, wie es da mit der API-Nutzung aussieht über das Web, im Thema Sicherheit oder was du alles nutzen kannst, könntest du ja auch machen, ja, dass du dann sagst, okay, funktioniert jetzt best mit Safari oder im Moment mal nur mit Safari. Wäre wahrscheinlich auch so ein Ding. Aber gerade für Inhalte, wie gesagt, die halt Probleme machen oder wenn du auch deine Abrechnung selbst machen willst und du kannst wirklich webnativ was anbieten oder es bietet sich für deine App auch an, ist, denke ich mal, mittlerweile mehr als nur zwei Blicke wert. Ja.
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 Ja. Ja, ja. Apropos, wir haben schon länger nicht mehr über Epic und Apple gesprochen. Da gab es ja auch ein paar neue Entwicklungen. Unter anderem hat jetzt Epic in Europa gerade auch wieder Klagen eingereicht. Was ich auch nicht wusste, was ich jetzt gelesen hatte, Apple hat im Verfahren mit Epic Steam mit ins Boot geholt und wollte von Steam Zahlen haben zu ihrem Store, den sie betreiben, wie es da aussieht mit diversen Spielen und Umsätzen, die sie gemacht haben, um halt da Argumentationen auch wieder gegen Epic zu haben, was halt die Marktgröße betrifft, ja, wo Steam dann auch schon gesagt hat, wir haben da gerne Auskünfte gegeben, aber das nimmt jetzt Ausmaße an. Vor allem geht's hier um den Mobile-Bereich und da sind wir ja gar nicht irgendwie tätig. Von daher, da tut sich auch wieder ein bisschen was. Ja, es ist ein bisschen ruhig geworden, muss man auch sagen, um die ganze Geschichte. Aber ja, mal gucken, inwieweit sich das gerade in diesem ganzen, wie heißt es auf Deutsch nochmal, Wettbewerbs, sag mal.
Ja, sag mal, ist jetzt eine gute Frage. Keine Ahnung,
genau,
ich stehe jetzt auf dem Schlauch.
Ja, auf jeden Fall bin ich mal gespannt. Ja, die Europäische Kommission hat sich da in der Vergangenheit ja auch schon mal ein bisschen kritisch geäußert. Mal gucken, wie da die Erfolgschancen dann vielleicht hier aussehen für Epic. Sie haben ja, beziehungsweise diese App Coalition for bla bla bla, hatte ja mit diversen Bundesstaaten in Amerika ja auch zusammengearbeitet und hat da versucht, Gesetze machen zu lassen, beziehungsweise Gesetzentwürfe eingebracht. Ja, eins wurde jetzt auch abgelehnt, wo es ja auch darum ging, dass App Stores beziehungsweise Apple nicht mehr die Gebühren hätte berechnen dürfen, ja, und dazu verpflichtet hätte werden müssen, auch alternative App Store Plattformen anzubieten auf dem Gerät. Wurde jetzt in einem Bundesstaat, wurde der Gesetzentwurf direkt abgelehnt. Und muss man auch mal gucken. Ja. Die versuchen da durch die Hintertür da auch Rechtsgrundlagen jetzt zu schaffen, um es Apple da ein bisschen schwierig zu machen. Ja. Was heißt schwierig zu machen, um denen halt entsprechend über diese Schiene halt an den Karren zu fahren, um es mal so zu sagen. Also da ist einiges am Entstehen zurzeit. Also bin ich auch mal gespannt. Das nimmt anscheinend jetzt gerade wieder Fahrt auf, ja.
Ja, aber das Thema wird sich noch sehr lange hinziehen. Also da wird es keine zeitnahe Einigung geben, falls man überhaupt von Einigung sprechen kann. Also keine eindeutigen Entscheidungen geben.
Ja, vor allem, wird noch lange dauern. Vor allem sollten sie wirklich Erfolg haben und in einem Bundesstaat sowas durchdrücken oder halt die mehr halt auf fruchtbaren Boden fallen und da sowas kommen, dann bin ich mal gespannt, inwieweit sich das oder was das auslösen kann.
Ja,
da bin
klar.
Ich echt mal gespannt.
Das darf nicht passieren.
Was heißt, darf nicht passieren? Das ist immer die Frage. Was kommt halt dem Nutzer oder dem Kunden halt mehr entgegen? Aber das könnte auf jeden Fall sehr vieles ändern, was wir bis jetzt gewohnt sind, ja, und wie der Markt halt läuft. Und das würde garantiert nicht nur Auswirkungen auf Apple haben, sondern auf jede andere Plattform wahrscheinlich auch.
Ja, klar,
und das von wäre daher dann mal gespannt. Also ich meine, gerade jetzt im Konsolenbereich, klar kommt dann auch wieder die Argumentation, und das hat ja Microsoft auch schon gemacht, das ist was ganz anderes als ein Smartphone. Eine Spielekonsole ist was ganz anderes als ein Smartphone. Wobei das Betreiben des Stores an sich ja schon sehr gleich ist. Deswegen müsste man da echt aufpassen, ja. Aber das, ja.
Ja.
Ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, ist anscheinend jetzt wieder Bewegung. Oder es kommt Bewegung gerade wieder rein, ja. So.
Ja.
Ach so, ja. Dann auch noch was ich jetzt gerade die Tage gelesen hatte, was für mich auch nicht überraschend ist, gerade auch in Bezug auf die Pandemie. Es gab eine Nachricht, dass sich Chromebooks besser verkauft haben als Macs, ja, letztes Jahr.
Aber in Amerika, ne?
In Amerika, USA. Ja, in USA. Ja, klar, das ist jetzt auf USA bezogen. Wobei, ich denke mal, generell werden sich Chromebooks besser verkauft haben als Macs, nicht nur in Amerika. Aber auch da muss man gerade mal gucken, ich würde jetzt Chromebooks nicht unbedingt als Konkurrenz oder als Alternative zu einem, ja, Alternative schon, aber nicht unbedingt jetzt als typischen Ersatz für einen Mac betrachten, sondern in dem Zusammenhang, gerade in den Staaten und gerade mit Corona und gerade das Thema Homeschooling, ist das eher ein Thema Chromebooks versus iPad, ja, als Mac.
Naja, es kommt drauf an, was du mit dem Mac machst, das ist die Frage.
Was du mit dem Chromebook machen kannst.
Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein MacBook Air habe und nur im Browser lebe und nur in Chrome unterwegs bin, könnte ich das natürlich auch mit dem Chromebook machen.
Dann kannst du das aber auch wunderbar mit dem iPad machen.
Das kann ich dann auch tun, ja. Aber nur
das Problem,
ich sag mal so,
an der Sache ist halt, ein Chromebook ist immer noch billiger als ein iPad.
Das ist richtig für die breite Masse.
In den meisten Fällen ist ein Chromebook günstiger als ein iPad.
Kommt immer auf das Chromebook an. Es gibt da
ja, ich sag ja, aber trotzdem, in den meisten Fällen, günstiges Chromebook ist immer günstiger als ein iPad, ja.
Ja.
Und wie gesagt, gerade da im Homeschooling, gerade weil in Amerika viele Schulen auch für die Nutzung ja ein Chromebook auch empfehlen, wie gesagt, ist das für mich eher ein Thema Chromebook versus iPad. Als Chromebook versus Mac. Mhm. Gerade weil du die zwei nicht unbedingt miteinander vergleichen kannst. Nach wie vor kannst du mit einem Chromebook nicht das machen, was du mit einem Notebook machen kannst. Klar, alles, was E-Mail, was Office betrifft, klar, ja. Sehr gut. Selbst Bildbearbeitung mittlerweile gar kein Thema. Alles andere, schwierig. Und wie gesagt, das sind eigentlich alle auch so Domänen, wo das iPad eigentlich glänzt ohne Ende, ja. Wo das iPad aber den Nachteil hat, einfach vom Preis, ja.
Ja, klar.
Aber Richtig. Trotzdem interessant zu sehen, Chromebook besser verkauft als Macs, aber wie gesagt, auch da wieder. Ja. Ist im Prinzip für mich eigentlich kein Vergleich, ja. Aber selbst im Business-Umfeld hat sich ja anscheinend das Chromebook letztes Jahr in den Staaten auch besser verkauft als iPads. Von daher Ja, wie gesagt, der Preis macht es dann wahrscheinlich schon. Wobei, wenn du auch mal guckst, ja, wenn, wo überall mittlerweile Google als Cloud oder als Office-Alternative im Einsatz ist, braucht man sich im Prinzip eigentlich auch nicht so wundern, ja.
Ja, und so ein Chromebook ist komplett. Das heißt, du kannst sofort tippen, du kannst sofort loslegen. So
Ja.
ein iPad, da musst du noch eine Tastatur für kaufen,
Ja,
etc.
genau.
pp. Also du bist noch nicht komplett im Game mit einem iPad. So ein Chromebook ist halt sofort einsatzbereit. Also wenn du natürlich eine physische Tastatur haben möchtest, sagen wir es mal so. Klar.
Ja, und es gibt für relativ günstiges Geld wirklich sehr, sehr schöne oder gute Chromebooks. Ja.
Ja, klar.
Gibt es eigentlich die, wie hießen die Chromebooks von Google nochmal?
Die
Waren es die
Pixel,
Pixel? Gibt es die eigentlich
ja,
noch?
kann ich
Nee,
dir nicht
ja?
sagen,
Wahrscheinlich nicht,
kann ich dir
ja.
nicht sagen.
Das
Die waren
Tablet
ja aber auch
gibt es ja auch
preislich.
nicht mehr, gell? Ja, okay, das
Ja,
war natürlich dann hier schon hier die super-duper.
Geräte,
Ja.
ja. Ich glaube, da $1.000 waren die so in dem Pi mal Daumen plus minus,
Und
R
mehr,
plus als
glaube ich, sogar
minus.
noch. Und ich
Also
glaube sogar noch
das,
mehr.
ich glaube, die waren schon im MacBook Air-Bereich, ja.
Ja, waren aber auch
Aber ich
schöne
glaube,
Geräte.
aufgrund vom Preis her haben sich die Dinger auch nicht gehalten im Markt oder die.
Ja, ich glaube, die hatten nie den Anspruch.
Nee, das haben die auch nicht mit ihren Smartphones. Da wollen die auch nicht den Massenmarkt mit erreichen. Ich glaube nicht, dass das der Anspruch von Google ist, mit ihren Pixel-Phones die Masse zu erreichen. Glaube ich nicht. Naja, schauen wir mal. Solange wir nicht auf unsere Apple Watch schauen müssen, geht's ja, weil da gibt es gerade Probleme. Hast du das mitbekommen? Es gibt ja ein neues Austauschprogramm.
Ja, ich weiß nicht genau, um was es geht. Ich habe aber was gelesen und da hatte ich ja auch noch mal diesen einen Link hier mit
Ja,
reingenommen,
dass
ins Dokument.
diese beiden Themenkomplexe hören quasi zusammen. Das ist
Ja.
quasi letztendlich ein Themenkomplex. Das eine trifft dann ein umgekehrt. Es gibt ein Software-Update. Fangen wir mal ganz von vorne an. Es gibt ein Software-Update für die Apple Watch SE und für die Apple Watch der Serie 5. Und das ist das Update 7.3.1. Und das soll im Endeffekt vorbeugen, damit folgendes Austauschprogramm nicht in Kraft tritt. Weil wenn man dieses Update eingespielt hat, soll sich quasi der Hardware-Defekt oder der in Kraft tretende oder in, das in Kraft tretende Problem eliminieren. Aber im Nachhinein einspielen funktioniert halt nicht. Sobald das nämlich auftritt, ist das Ding gebrickt und es hilft nur noch ein Austausch des Gerätes, also ein Hardware-Austausch seitens Apple. Und es gibt nämlich folgendes Problem: Die Geräte können, wenn sie in der Gangreserve sind, also in diesem Energiesparmodus, nicht mehr
Ja, wobei,
herauskommen.
also Gangreserve im Deutschen, das klingt auch wieder so, also ich bin da mit diesem
Ist aber die
Begriff,
offizielle deutsche Bezeichnung.
ja, bin ich
Ne?
überhaupt nicht glücklich, ja.
Aber die Bezeichnung kommt ja aus dem analogen Bereich der Chronographen. Ne? Also das ist ja ein offizieller Begriff, ne? Gangreserve.
Ja, Gangreserve, ja, aber das hier geht's ja
Passt jetzt
um,
nicht in die digitale Welt.
genau,
Naja
ja.
gut, wenn sie in diesem Stromsparmodus drinsteckt, der eigentlich nur dafür da ist, noch die Uhrzeit anzuzeigen, und dort nicht mehr herauskommt und sie sich nicht mehr dort herausladen lässt oder auf eine höhere Kapazität bringen lässt oder quasi das Gerät dann ausgeht, dann hat man das Problem, dass das Ding gebrickt ist und dass man sie quasi nur noch über Apple austauschen kann. Das betrifft die Apple Watch SE und die Series 5, wie ich eben schon sagte. Und man soll sich halt dann an Apple wenden, wenn sie nach 30 Minuten am Ladegerät nicht mehr reagiert und nichts mehr kommt. Also diese 30 Minuten, das soll wohl die magische Zahl sein oder das Zeitfenster sein, in dem sie eigentlich wieder aus dem Energiesparmodus herauskommen sollte. Ja. Und dieses Update, was wie gesagt jetzt rausgekommen ist, sollte man logischerweise davor einspielen und das soll halt diesen Hardware-Bug oder diesen Hardware-Brick in Anführungsstrichen aussetzen oder eliminieren. Ja, das ist sozusagen ein Thema, was zusammengehört, genau. Und dann gibt es noch einen sehr interessanten Support-Eintrag oder im Apple Support Forum, dass einige Nutzer Probleme haben mit der Handgelenkserkennung von der Apple Watch und dass sie dann random irgendwann wieder ihren Code eingeben müssen und dass die Apple Watch halt quasi die Erkennung des Handgelenkes verliert. Das tritt auch bei einigen Nutzern auf und das tritt bei den Nutzern auf, die gerade ihre Apple Watch auf das aktuellste System gebracht haben. Da tritt es vermehrt auf und wer auch diese Probleme hat, der sollte unbedingt mal in den verlinkten Support-Artikel schauen oder besser gesagt in das Support-Forum schauen. Da gibt es nämlich einen sehr langen Thread, den man sich da mal anschauen sollte.
Tja. Einen langen Thread?
Ja. Mhm. Gibt ja auch kurze.
Ja.
Tja, so ist das. Es gibt ja fast jede Woche Austauschprogramme gerade bei Apple. Das ist der Wahnsinn.
Ich habe mir eben böse auf die Zunge gebissen.
Warum?
Das ist Wahnsinn.
Ach du lieber
Gott. Ja, du hast gefragt.
Was du im Kopf hast, das möchte ich nicht im CD-Regal haben, du.
Oh, ja, ich hab's auch nicht im CD-Regal.
Ja, du hast es nur
in der Spotify. Das ist halt so ein Klassiker und der passt ja auch in die Zeit. Ja,
ja, das ist ein Klassiker. Gut.
Hello.
Oh Gott, das ist vorbei. Das ist Gott sei Dank vorbei. Der ganze Traum ist vorbei.
Was überhaupt?
Also richtig nicht.
Ich habe was von Autokorsos gelesen, aber um Gottes Willen, Freunde.
Es gab da so virtuelle
Dinge,
die auch besser,
die virtuell bleiben.
Die hätte man sich auch virtuell sparen können letztendlich, aber okay.
Gab es da eigentlich auch, ich frage jetzt nicht.
Na, ich weiß, worauf du hinaus möchtest.
Ja, weißt du?
Ja, ich kann mir das vorstellen.
Gut.
Gut, lass uns lieber über ernsthafte Themen sprechen. Lass uns über die Firma Sennheiser sprechen.
Okay.
Sennheiser sucht neue Investoren. Nicht, weil es ihnen so schlecht geht, keineswegs. Denen geht es sehr gut, sondern sie möchten ihre Konsumersparte absplitten. Das heißt, sie möchten entweder einen Kooperationspartner reinholen und das ausgliedern oder sie möchten quasi Investoren ins Boot holen, die sich eignen dafür, ihre Konsumersparte abzusplitten. Es bezieht sich verstärkt auf die ganzen Home-Entertainment-Geschichten, also alles das, was aus dem Profibereich rausfallen würde, also professionelle PA, professionelle Mikrofone etc., das würde ich mal in den Bereich der des Pro-Bereiches einstufen. Und weil sie sich halt fokussiert mehr auf diesen professionellen Bereich konzentrieren möchten, wollen sie halt die Consumer-Sparte ausgliedern, absplittern und das soll dann ein Investor übernehmen. Das haben sie 2018 auch schon mal getan. Das haben viele wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Dort haben sie ihre Gaming-Sparte ausgegliedert an ein großes Konsortium, nämlich dem Epos-Konsortium, wo andere Labels auch vertreten sind und die haben quasi diesen Gaming-Bereich übernommen. Und das Ganze wollen sie jetzt auch nochmal mit der Konsumermarke machen. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so, weil wenn ich höre, dass sich so einige professionelle Kunden, sage ich jetzt mal, im professionellen Umfeld unterwegs sind, auch schon über die Qualität und die kleinen Mängel beschwert haben, denke ich, tun sie gut daran, sich mehr auf diesen Kernbereich, wo sie eigentlich herkommen, zu konzentrieren und dort wieder mehr Energie reinzustecken. Also Diversifikation tut nicht immer gut und ich glaube, sie haben sich etwas zu breit aufgestellt. Das ist auch so mein Gefühl. Also sie haben jetzt in den letzten Jahren an ganz, ganz vielen verschiedenen Fronten gekämpft, in Anführungsstrichen, und ob das so gut war für Sennheiser, das stelle ich jetzt mal dahin. Ja. So ist das. Jetzt bist du platt.
Ja, ich bin gerade überlegen, welcher andere Hersteller hat denn oder fährt denn zweigleisig ganz gut, aber mir fällt da jetzt auf Anhieb auch nichts ein.
Naja, zweigleisig gut fahren tun sie ja jetzt auch, indem sie ja diese Gaming-Sparte abgesondert haben und das war wahrscheinlich auch eine sehr gute Entscheidung, sonst würden sie das jetzt mit dieser Consumer-Sparte nicht auch nochmal durchführen wollen, ne?
Ja, wie gesagt, mir fällt jetzt gerade gar keiner ein. Ne?
Ja.
Es gibt ein paar andere, die natürlich auch das Geschäft aufgesplittet haben zwischen, sagen wir mal, Consumer und Gamer, aber das ist ja was anderes, als was Sennheiser plant.
Ja, das machen ja viele Firmen. Das macht ja JBL auch. JBL hat ja verschiedene Sparten.
Ja,
aber das machen sie ja quasi alles unter einem Dach. Und Sennheiser möchte das ja komplett ausgliedern und einer komplett anderen Firma quasi übergeben, wie zum Beispiel auch der Firma Epos mit dem Gaming-Bereich.
Ja.
Steht zwar noch Sennheiser drauf, aber es hat im Endeffekt nicht mehr sehr viel mit Sennheiser zu tun,
was doch,
im Gaming-Bereich ist.
Hier, Bayer Dynamic hat auch mittlerweile Gaming.
Ja, aber alles unter einem Dach.
Ja klar, alles unter einem Dach, aber das ist gerade einer, der aus dem Pro-Bereich ja in die Gaming-Ecke jetzt mitgegangen ist und das ja unter einem Dach noch macht. Ja, das, wie gesagt, da fällt mir gerade noch einer ein, der in dem gerade im Pro-Bereich, was Audio betrifft, unterwegs ist. Und da kommt Bayer Dynamic ja ursprünglich auch her. Wobei ich das eigentlich auch immer, auch bei Sennheiser gedacht hatte, gerade der Gaming-Bereich ist ja ein Bereich, da ist der eine oder andere Gamer gerne bereit, auch ein bisschen mehr zu bezahlen. Das ist ja gerade der Trend im Gaming, warum auch viele halt speziell dieses Gaming-Branding dann für sich entdeckt haben, um da auch nochmal eventuell 2-3 Euro mehr rauszuholen aus dem Markt. Ja. Ja, aber es muss nicht unbedingt für jeden dann auch so oder das Ergebnis bringen, was er sich vielleicht erhofft hat. Ja.
Also der Gaming-Bereich ist ja sehr, sehr überlaufen und Sennheiser kam ja auch recht spät dazu. Genau wie zum Beispiel ja auch JBL in diesen Gaming-Headset-Bereich auch sehr, sehr spät dazu kam. Also diese Quantum-Serie, wir hatten ja auch mal drüber gesprochen, du hattest ja auch so ein Gerät im Test. Das kam ja auch sehr spät. Ne?
Ja, wobei ich bin nach wie vor recht angetan von dem Gerät.
Ja, das hat ja nichts damit zu tun, dass sie trotzdem sehr spät zu der ganzen Party kamen, ne, letztendlich. Und da war der Markt erstmal, denke ich, sehr gut abgedeckt. Ne?
Ja.
Ja, aber okay. So ist das. Mal gucken, was damit passieren wird. So, das nächste Thema ist ein Thema, was so ein bisschen gemischte Gefühle bei mir auslöst. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, das iPhone 12 Thema mit der Veränderung der Reparaturmaßnahmen oder Reparaturrichtlinien.
Nein.
Okay. Demnächst soll es so aussehen, dass die Geräte nicht mehr komplett refurbished oder der Kunde nicht mehr ein komplett refurbishedes Gerät zurückbekommt innerhalb der Garantie, sondern nur noch gewisse Teile ausgetauscht werden. Das heißt, sprich Rückseite, alles was mit dem Gehäuse zu tun hat, das wird dann quasi ausgetauscht und einzeln repariert. Also Beispiel, der Kunde hat zum Beispiel eine zersprungene Rückseite. Dann bekommt er die Rückseite ausgetauscht und bekommt aber nicht mehr im gleichen Atemzug eine neue Kamera oder ein neues Display. Also auch wenn jetzt zum Beispiel das Display nur so einen kleinen Kratzer hat und es nicht komplett kaputt ist, dann bekommt er das Display mit seinem kleinen Kratzer wieder zurück und hat somit so ein paar Nachteile in meinen Augen. Das ist natürlich im Falle einer Garantie. Okay, weil dann halt nur die Teile ausgetauscht werden, die wirklich defekt sind und es spart natürlich auch Kosten. Apple bezieht sich da auch wieder auf eine bessere CO2-Bilanz. Das ist der Grund, den Apple angibt. Innerhalb der Garantie kann ich das halt auch nachvollziehen, da halt die Geräte wieder instand gesetzt werden und der Kunde nur ein Gerät nur das zurückbekommt oder nur das ausgetauscht wird, was da wirklich kaputt ist. Aber das soll sich dann wohl auch auf Geräte beziehen, die repariert werden, wenn der Kunde dafür, also wenn der Kunde dafür Geld bezahlt, respektive wenn die Geräte außerhalb der Reparatur sind. Da war es ja immer so, ich habe ein Gerät, das ist kaputt gegangen, ich lasse es reparieren und ich habe ein komplett refurbishedes Gerät zurückbekommen. Und
gerade, ich kann es gerade andersrum, könnte ich es noch verstehen, dass ich jetzt Bauchschmerzen, oder was heißt Bauchschmerzen, aber dass ich es jetzt nicht mehr so toll finde, wenn ich kein refurbishedes Gerät innerhalb der Garantie bekomme. Weil bis jetzt war das ja mit ein Grund, eventuell Apple oder sich für Apple zu entscheiden, weil ich weiß, dass wenn ich einen Garantiefall habe und ich gebe das Gerät ab und ich kriege ein refurbished zurück, ist so gut wie neu, ja. Und wenn ich einen Kratzer auf dem Display hatte, es ging aber um die Rückseite oder um irgendwas anderes und sie tauscht das Gerät aus, kriege ich trotzdem ein neues Gerät. Wenn das jetzt nicht mehr der Fall ist in Zukunft, da hätte ich da eher mit Bauchschmerzen, als wenn mir nach der Garantie, ja, wie gesagt, das Display kaputt geht, ich gebe es ab, kriege ein neues Display, aber habe immer noch dieselbe zerkratzte Rückseite. Ist ja okay, ja.
Naja, gut, beide Dinge kann ich letztendlich verstehen. Weil, ich nehme jetzt mal das Beispiel Auto, vielleicht hinkt das auch ein wenig, aber ich habe jetzt eine Kuckuckfaktion und bei mir ist das Lenkrad kaputt. Oder die Hupe im Lenkrad kaputt. Dann kriege ich auch nur die Hupe ausgetauscht oder eventuell das komplette Lenkrad ausgetauscht. Dort, wo sich die Hupe oder der Taster oder der Schalter, der Auslöser befindet oder irgendwas oder das Multifunktionslenkrad ausgetauscht. Aber ich kriege ja nicht das komplette Fahrzeug ausgetauscht. Und genauso ist es ja auch, wenn ich letztendlich ein defektes Lenkrad habe und ich bin aus, das ist nicht in der Kuckuckfaktion und ich habe das Ding kaputt gedonnert oder ich habe die Schalter kaputt gedonnert, die sich im Lenkrad befinden, dann bezahle ich halt letztendlich dafür, dass die mir das Lenkrad austauschen und ich kriege kein komplett neues Auto. Und das letztendlich macht Apple ja das Gleiche. Bloß bei der Refurbished-Geschichte, im Falle einer Garantie war es ja dann immer so, man hat ja dann Pauschalen bezahlt. Teilweise waren die Pauschalen ja so hoch, dass es dann auch attraktiv oder für Apple dann attraktiv war, denen zu sagen, okay, du kriegst jetzt ein komplett neues, refurbishedes Gerät. Und ich weiß jetzt nicht, wie dann das Finanzierungsmodell aussieht, ob dann auch wirklich die Reparaturen dann günstiger werden, ob dann gesagt wird, okay, du kriegst eine neue Rückseite, die kostet jetzt nur 100 Euro, oder ob jetzt auch wieder diese alten Pauschalen gezahlt werden müssen. Dann wäre es natürlich.
Warum sollte es jetzt günstiger werden? Du hattest vorher nur den Vorteil, dass sie das so gehandhabt haben.
Ja, okay. Ja, das stimmt. Das stimmt.
Wie gesagt, das ist aber gerade mit ein Grund gewesen, sich eventuell dafür zu entscheiden.
Naja, klar.
Weil du
ja
wusstest, dass du in der Regel ein Austauschgerät bekommst. Okay, das ist refurbished, also nichts. Jetzt nichts wirklich. Oder nicht brandneu, sondern halt neu gemacht. Aber das, wie gesagt, das ist ja für den einen oder anderen halt auch mit ein Grund, sich für Apple eventuell zu entscheiden. Und das war ja auch immer mit so das Argument, ja. Gerade am Anfang, wenn es halt wirklich hier noch relativ neu ist, deine Anschaffung, ja, geh in den Store und in der Regel kriegst du ein refurbished Gerät, ja. Also nochmal so gut wie neu. Und wie gesagt, jetzt halt, klar, es wird halt das repariert, was kaputt ist, und du kriegst im Prinzip dein Gerät auch wieder zurück. Ist dann im Prinzip das, was es hätte wahrscheinlich eh schon sein sollen.
Ja.
Ist natürlich sehr schade. Ja, es ist halt wieder so ein Ding, ja, wo du sagst, okay, warum sollte ich mich dann, oder welchen Mehrwert bietet mir dann Apple in der Situation? Oder welche Serviceleitung, wie viel mehr an Serviceleistung kriegst du von Apple im Vergleich zu anderen? Und das wird halt da weniger. Ja, und das ist halt das Schwierige eigentlich an der Sache. Weil vorher hast du gesagt, okay, ich bezahle zwar 5 Euro mehr, in Anführungszeichen, im Vergleich, gerade jetzt sagen wir mal iPhone, im Vergleich zu einem anderen Hersteller oder gerade auch hier eventuell bei andere Hersteller, bleibt ja nur Android übrig. Aber ich habe halt das Plus an mehr an Serviceleistung. Und wenn das halt jetzt wegfällt oder die Serviceleistung entsprechend weniger wird, wird halt auch die Argumentation eventuell schwieriger für diese 5 Euro, ja, die du mehr bezahlst.
Ja, richtig. Das ist korrekt. Mhm. Ja.
Das ist halt das, was mir dann Bauchschmerzen macht.
Mhm. Ja, man wird sehen, wie sich das, wie die Kunden das annehmen oder was das für Auswirkungen haben wird, das Ganze. Ja. Klar. Ja, bin ich gespannt. Mhm. Letztendlich kann ich das natürlich auch verstehen, dass Apple da die Kosten reduzieren möchte. Sie betonen natürlich, dass es da um den CO2-Fußabdruck geht. Das ist der zweite sehr positive Effekt. Aber der erste Effekt wird natürlich für Apple sein, dass sie eine Menge Geld sparen werden.
Ja, das ist die Frage, ja.
Ja, weil es ist natürlich günstiger, nur noch die Teile auszutauschen, die wirklich defekt sind, als jetzt ein komplett neues Gerät zu überarbeiten. Also der Arbeitsprozess ist natürlich viel höher, komplett Geräte zu überarbeiten, als wirklich nur noch gezielt defekte Teile auszutauschen.
Ja, das ist halt das ist echt die Frage, wie viel ist es unterm Strich, was du wirklich sparst, weil du musst auch mal gucken. So hast du natürlich einen Vorteil gehabt, du hast keine In-Store-Reparatur gehabt, du hast keine Wartezeiten für den Kunden gehabt, du hast in dem Fall keinen Mitarbeiter blockiert, der vielleicht hinten das Gerät repariert, sondern du hast innerhalb von wenigen Minuten das Gerät ausgetauscht. Das defekte Gerät ging in den Refurbished-Prozess, wurde entweder nochmal verkauft als Refurbished oder ist im Service gelandet als Austauschgerät für den nächsten Kunden. Von daher, ich gehe schon davon aus, dass sie im Endeffekt Geld sparen in Zukunft. Nur es wird vielleicht nicht ganz so viel sein, wie man sich das jetzt überlegt, ja, oder vorstellt. Weil, wie gesagt, du hast ja momentan sparst du ja alles das, was du in den 5 Minuten Austausch machst.
Ja.
Da fällt ja jetzt im Backend nicht der blockierte oder der nicht das Ersatzteil an, nicht die Arbeitszeit für die Reparatur, sondern du innerhalb von 5 Minuten ist die Sache für dich erledigt, ja. Und wie gesagt, das andere Gerät, was du ja als defekt wieder hast, geht ja in den Refurbished-Prozess wieder rein. Ja, ich denke, wie gesagt, man stellt sich da vielleicht mehr Ersparnis vor, als es letztendlich wirklich ist. Aber klar, es
Ja.
würden ein paar Dollar zusammenkommen und je nachdem, die Masse macht es in dem Fall dann auch wieder, hast du natürlich entsprechend auch wieder was gespart, ja, klar.
Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, der Refurbished-Anspruch bei Apple ist extrem hoch. Das bedeutet zum Beispiel auch, wenn ich ein refurbishedes Gerät bekomme, sieht das tadellos und makellos aus.
Das
Da
ist
ist
im
nichts mehr
Prinzip
dran.
neu,
Das ist im Prinzip neu. Das war ja auch
ja.
genauso, ist ja auch genauso bei den MacBooks zum Beispiel. Wenn jetzt ein Gerät als zurückkommt und es ist wirklich optisch, sind keine Mängel. Es werden aber trotzdem die Tastatur, also das Topcase etc., alles, was sich im optischen Bereich befindet, wird ausgetauscht. Und da entsteht natürlich auch ein extrem großer Ersatzteilschrott in Anführungsstrichen, den sie dort einfach erzeugen. Und das ist für den Kunden sehr gut, weil er ein optischen 1A-Produkt bekommt. Für Apple natürlich negativ. Und wie du es eben schon sagtest, deswegen waren ja auch die Refurbished-Produkte bei Apple so beliebt und auch
Ja,
diese Austauschprozesse waren
ich
so
habe auch schon
beliebt.
refurbished alle gekauft. Nicht
Ja,
getauscht, sondern
klar.
gekauft, ja.
Ja. Und die Macs, die sind immer noch sehr beliebt, die aus dem Refurbish-Prozess von Apple kommen. Und es ist nur eine Frage der Zeit, wann sie auch diesen Prozess etwas verändern werden und nicht einfach mal generell Top-Cases austauschen, egal ob sie gut aussehen oder schlecht aussehen, sondern wahrscheinlich dann in Zukunft vielleicht auch Abwägungen vornehmen werden. Hier werden wir jetzt nichts austauschen, weil einfach keine Mängel vorliegen, keine optischen Mängel vorliegen. Und wir werden jetzt nicht prophylaktisch wild Ersatzteile tauschen.
Ja, okay, wenn
Das
keine optischen Mängel vorliegen, brauchst du auch nichts austauschen.
Ja, sie haben es trotzdem gemacht. Egal was war, also was reinkam. Sie
Ja,
haben die
aber
Top-Cases durchgetauscht. Das.
das ist dann schon Overkill. Also wie
Ja.
gesagt, wenn irgendwo was verkratzt ist oder Tasten beschädigt sind, okay, tausch den Scheiß aus, ja. Aber wo wirklich nichts ist, ja, musst du auch nichts machen.
Ja.
Also das ist dann wirklich schon Overkill. Also da machst du Schrott, wo eigentlich kein Schrott ist, ja.
Ja,
Das
so ist es.
kann man wirklich vermeiden. Aber ja, es ist mal interessant zu sehen, inwieweit sich dann auch bei Apple der Refurbished-Markt oder das Refurbished-Angebot verändert in Zukunft. Ja. Wenn weniger Geräte einfach reinkommen fürs Refurbish
Ja.
durch erhöhten Reparaturanteil, ja, ist die Frage, wie sich dann auch der Refurbish oder das Angebot dann vielleicht verändert in Zukunft. Ja.
Ja, man sieht ja auch, dass der Refurbished-Markt in den letzten Jahren, also der Third-Party-Refurbished-Markt in den letzten Jahren extrem explodiert ist. Da gibt es ja wahnsinnig viele Firmen, die sich darauf fokussiert haben, speziell auch im Apple-Bereich. Da gibt es ja sehr, sehr viele Unternehmen. Das ist in den letzten 3, 4 Jahren wirklich explodiert. Ja. Ja, na gut. Ja, du wolltest was
Ja.
sagen?
Nee, ich wollte nichts
Okay.
sagen. Nee. Aber wo wir gerade über das iPhone gesprochen haben, vielleicht noch so eine ganz kleine Sache. Wir hatten ja schon über MagSafe-Zubehör gesprochen, was es alles gibt. Was einen begeistert hat, beziehungsweise gefallen hat und was man was einen nicht so überzeugt hat. Jetzt kam gerade die Info, dass Apple an einer MagSafe, an einem MagSafe Battery Pack anscheinend arbeitet für das iPhone 12. Klingt auf den ersten oder im ersten Moment eigentlich ganz gut, ja, würde sich ja auch anbieten, MagSafe, ja, Batterie, toll, Magnet auch gut, Battery Pack, toll, ja. Wobei, ja, ich würde mir da erstmal die gleichen Gedanken machen wie für dieses MagSafe Kreditkarten-Portemonnaie-Teilgedöns, ja. Ich bin mal gespannt, wenn es da ist, ja, wie sich Apple das auch vorstellt von der Lösung her, wie hosentaschenkompatibel das ganze Ding sein wird. Ja. Da hat man ja auch schon das ein oder andere gehört, gelesen und gesehen, gerade was halt dieses, in Anführungszeichen, Portemonnaie für MagSafe betroffen hat. Von daher, so ganz überzeugt bin ich jetzt von einer MagSafe oder von einem MagSafe Battery Pack jetzt nicht.
Ja, ich weiß nicht, ob du den Artikel von Bloomberg durchgelesen hast, komplett, weil das war ja die Quelle von, also meine Quelle, die ich bezüglich dieses MagSafe-Akkus hatte. Und da hat ja Mark Gurman berichtet, dass er aus gut informierten Quellen erfahren hat, wie gesagt, dass es da Prototypen gibt, dass die auch schon existieren und dass Apple da im Moment wohl auch kleine Probleme hat. Aber diese Probleme beziehen sich angeblich nicht auf die Festigkeit oder auf die Konnektivität bezugnehmend auf ja, wie stark der Magnet hält oder wie schwach der Magnet hält, sondern sie haben im Moment Probleme, was die Hitze betrifft. Das heißt, dass es eine sehr starke Hitzeentwicklung auftritt und bei der Softwareanpassung, dass die Software nicht so hundertprozentig damit funktioniert, wie sie funktionieren soll, dass das Gerät noch nicht erkennen kann, ob es wirklich, dass es wirklich die eine Akkuquelle ist und dass es da starke Probleme gibt, dieses Akku-Pack so in das System zu implementieren, wie sie es mit den vorherigen Smart Battery Packs gemacht haben. Und da gibt es halt, wie gesagt, Hitze- und Softwareprobleme. Angeblich soll das Ding sonst gut sonst gut halten. Das war so der Bericht, den ich gelesen habe. Mhm. Ja. Und Hinweise darauf gab es ja auch in der aktuellen iOS 14.5 Beta 2. Da konnte man ja auch sehen, und da gab es ja auch konkrete Hinweise auf ein neues Smart Battery Pack für die aktuellen iPhones. Mhm.
Aber gibt es Hitzeentwicklungsprobleme mit dem MagSafe, mit dem Netzteil?
Nee, nicht mit dem Netzteil.
Ich meine jetzt mit dem Kabelstrom, Steckdosen gebunden.
Das ist mir nicht bekannt. Da habe ich jetzt nichts drüber gelesen. Die Dinger werden zwar ein bisschen warm, aber das ist okay, das ist normal. Aber jetzt, dass es da direkte Hitzeprobleme gibt, da konnte ich jetzt nichts drüber lesen.
Aber warum sollte das dann mit der Batterie?
Das weiß ich nicht. Es stand halt nur Hitzeprobleme, Hitzeentwicklung und genau ausgeführt wurde das so nicht.
Ja, okay, du hast den Akku noch mit drin. Wie gesagt, den Strom holst du hier bei dem MagSafe aus der Steckdose. Vielleicht hängt es damit zusammen, ja. Das könnte sein, weil ich habe ja teilweise auch, je nachdem, was für ein Netzteil du hast, hast du ja auch gerade bei den Kleinen, wenn du da versuchst, mehr rauszuholen oder das Gerät eigentlich mehr haben will als der Kleine, das kleine Netzteil machen kann, wird das ja auch schön warm, ja. Das, ja, okay. Könnte bei dem Akku vielleicht ein Problem sein, ja.
Ja. Ja, gut. Und dann gab es eine ganze neue Gerüchtesituation und eine ganz neue Gerüchtekette zum iPhone 13.
Da gab es sehr viel, ja.
Ja.
Deswegen, also ich habe es absichtlich nicht mit reingenommen.
Ich habe es mit reingenommen, weil ich so ein paar Dinge raufgeschrieben habe. Ich fasse das auch kurz zusammen. Okay. iPhone 13, wir sollen jetzt angeblich jetzt wirklich und definitiv ein 120-Hertz-Display sehen. Das Interessante daran ist, dass der Leaker Max Weinbach das Ganze ja schon beim letzten iPhone 12 prognostiziert hat. Also beim aktuellen iPhone prognostiziert hat, also beim 12er Modell.
Haben wir die Gerüchte beziehungsweise dieses Rufen nach 120 Hertz Displays nicht schon seit dem 10er?
Die existieren schon lange, also ob es jetzt beim 10er schon war, das kann ich jetzt nicht sagen. Allerdings muss man fairerweise auch dazu sagen, kurz bevor das 12er dann auch released worden ist, hat er diese Statements nochmal zurückgezogen und hat gesagt, das kommt dann wohl doch nicht mit einem 120-Hertz-Display. Also kurz vorher hatte er damals nochmal einen Rückzieher gemacht. Allerdings behauptet er natürlich jetzt, dass es beim 13er kommt. Und ich gehe auch davon aus, dass wir es jetzt auch sehen werden, weil der Druck der Konkurrenz, sprich der Android-Konkurrenz, ist natürlich sehr groß. Und da würde es natürlich jetzt dem Gerät gut zu Gesicht stehen, jetzt auch endlich mal ein 120-Hertz-Display zu bekommen. Des Weiteren spricht er von einem Always-On-Display. Ja, okay, das haben auch schon einige Konkurrenten im Sortiment. Die Frage ist natürlich nur, wie Apple das interpretiert, ob es sich wirklich über die ganze Fläche des Gerätes bezieht oder nur Teilbereiche, die dann permanent eingeblendet werden. Also die Frage ist natürlich da, wie wird Apple Always On interpretieren, wenn sie es überhaupt interpretieren? Dass sie es können, haben sie ja bewiesen mit der Apple Watch. Das ist ja möglich und das funktioniert allerdings natürlich auch in einem kleineren Bereich, kleinere Displaygröße etc. pp. Möglich ist es, klar. Mhm. Dann gab es noch Statements zu der Rückseite. Die soll jetzt etwas griffiger werden und etwas anders designt werden. Man spricht von einem matten Design der Rückseite. Und man spricht wieder davon, dass die Pro-Geräte eventuell ein Titanium-Finish bekommen oder eine Titanium-Rückseitenlegierung. Diese Titan-Gerüchte, die haben wir in der letzten Zeit verstärkt gesehen. Speziell kam das ja auch aus dieser Patentgeschichte heraus. Verschiedene Dinge wurden da ja patentiert, die mit Titanium oder mit einer Titanium-Legierung zu tun haben. Und das wurde jetzt hier nochmal aufgegriffen. Liegt ja auch irgendwo nah, ob das kommen wird oder nicht. Ist ein ganz großes Fragezeichen. Dann soll die MagSafe-Geschichte verbessert werden. Speziell soll der Magnetismus oder die Stärke oder die Klebefähigkeit, hätte ich bald gesagt, verbessert werden. Liegt auch irgendwo nah, dass da was kommen wird. Bezug nimmt Weiterentwicklung von MagSafe, dass sie nicht auf der aktuellen Technik oder auf der aktuellen Sache stehen bleiben werden. Das kann man sich ja eigentlich auch ausmalen, dass auch diese Technologie weiterentwickelt wird. Ich will nicht nur hoffen, dass die Klebefähigkeit verbessert wird, sondern auch die Ladefähigkeit oder die Power, die einfach über den MagSafe läuft, dass die verbessert wird und dass wir da nicht nur bei diesen geringen Wattzahlen stehen bleiben, sondern dass da auch ein bisschen mehr Saft über den MagSafe-Connector laufen wird. Tja, das sind, glaube ich, so die größten Gerüchte zum 13er. Und viele spekulieren ja auch, dass es portless werden soll. Glaube ich nicht, dass die 13er schon portless werden, weil dafür ist einfach der MagSafe in meinen Augen noch nicht weit genug. Es sei denn, sie präsentieren uns dann einen so stark weiterentwickelten MagSafe, dass er dann auch wirklich den herkömmlichen Port ablösen kann. Also von der Performance her. Das ist die Frage.
Das ist die Frage.
Was ich noch nicht sehe. Ja, das im Großen und Ganzen soll das Design halt so bleiben. Ist ja auch logisch. Sie etablieren jetzt nicht ein komplett neues Design, was sie dann im nächsten Jahr schon wieder ändern. Das haben sie ja noch nie gemacht. Ich glaube, dieses grundlegende Design, was wir jetzt sehen, das werden wir die nächsten drei, vier Jahre so beibehalten. Gehe ich mal ganz stark von aus.
Also das aktuelle Design haben wir mindestens auf jeden Fall noch ein Jahr.
Ja, wenn nicht sogar noch länger. Das
das ist dann die Frage, aber alle ein Jahr auf jeden Fall.
Ja. Ein Jahr auf jeden Fall, ja klar. Ganz, ganz, ganz sicher. Ja, und ob es jetzt iPhone 13 oder iPhone 12 S heißen wird, das ist auch noch ein großes Fragezeichen, weil 13 ja in einigen Ländern nicht so gerade positiv behaftet ist, was die Zahl an sich angeht. Ich glaube, bei uns ja auch nicht. 13 ist ja auch bei uns so eine Unglückszahl. 13, in
genau. Ja.
Im Flugzeug findest du ja, glaube ich, auch keine 13. Sitzreihe, so viel wie ich weiß.
Oh,
ich
glaub, keine Ahnung. Auch nicht. Keine Ahnung.
Aber ich meine, 12S Max Pro ist ein bisschen lang, ne? Finde ich, ist ein bisschen sperrig.
Ja, das ist ein bisschen sperrig, ja.
Oder Pro Max, das heißt ja, nee, 12S Pro Max, so würde es ja dann richtig heißen, wenn man mit S arbeiten würde. Tja, vielleicht gehen sie auch gleich auf iPhone 14 oder wechseln auf die Jahreszahl, keine Ahnung.
Ja, das, wir haben schon über Namen so oft spekuliert, weil die ja auch immer absurder werden, ja. wo wir auch schon gesagt haben, vielleicht in Zukunft nur noch iPhone, ja, nur wie machst du das dann wieder mit den, wenn das nächste iPhone, neue iPhone kommt, die Problematik hatten wir ja dann auch schon in der Vergangenheit gehabt, ja, gerade mit dem iPad, ja, mit der Namensgebung. Das ist halt schwierig, ja. Wahrscheinlich wird es einfach so weitergehen, ja, iPhone 13, 14. Die Diskussion hatten wir ja auch schon, wie, welche Unglückszahl ist es in China?
Keine Ahnung.
Die 7? Nee,
nicht nee,
die
7. Nee, 7 war es nicht. Nee. Ja, weil 7 gibt es ja.
Ja,
iPhone 7 gibt es ja.
Ja, warte mal, lass mich gerade mal gucken. Unglückszahl China.
Och, jetzt googelt er noch während der Sendung.
Ja, weil das, weil ich bin der Meinung, wir hatten sie schon und die Zahl 4 regional, aber auch die Zahlen 7 und 10 als Unglückszahlen. Und das hatten wir ja beim iPhone durchgehend. Wir hatten das 4, das 7, das 10. Von daher, glaube ich, macht sich Apple da keine Gedanken, ja, was Unglückszahlen betrifft. Ob die sich natürlich dann verkaufen in China. Vielleicht kauft keiner, obwohl, war das der Grund vielleicht mit den Verkaufszahlen in China beim 7er und beim 10er? Wie haben die sich verkauft? Nein. Ich weiß es jetzt gar nicht.
Nein. Das glaube ich jetzt weniger.
Nein. Von daher hat sich
also bei uns ist zum Beispiel die Zahl 7 ja eine Glückszahl bei uns in Deutschland oder ja. Ich glaube generell in Europa ist 7 sehr positiv behaftet. Ne? Also das jetzt mal so als Beispiel. Das ist
ja,
jetzt
wobei wirklich, man sagt ja auch hier das verflixte 7. Jahr.
Ja, gut.
Von daher.
Gab es nicht auch mal eine Show mit Rudi Carrell, die verflixte 7? Okay.
Boah, keine Ahnung.
Ja.
Am laufenden Band.
Ja, die gab's auch.
Das war doch der Rudi, oder?
Ja, Rudi hat ja mehr als eine Sendung gemacht.
Ja, aber ich meine, das war der Rudi, oder?
Das war Rudi.
Ja, okay.
Ich meine, Rudi hat auch Herzblatt gemacht. Ich meine auch, ein bisschen ja, Herzblatt lebt aber, bei uns ja auch weiter im Podcast.
Aber auch da, mit Rudi Carrell, Herzblatt, top. Genauso wie Wetten, dass, ja. Frank Elstner und Thomas Gottschalk, top, ja. Wobei, ich würde da auch eher noch, vielleicht bin ich auch einfach zu alt, ja, ich bin ein alter Sack mittlerweile. Ja. Frank Elstner fand ich ja echt top bei Wetten, dass. Thomas Gottschalk hat einen guten Job gemacht, ja. Aber trotzdem, Wetten, dass, genauso verstehen sie Spaß, ja. Da gibt es auch nur eine Lösung, ja. Ja. Vielleicht ist man einfach zu alt, ja.
Ja, die verflixte 7 war eine von Rudi Carrell präsentierte Spielshow. Gab es wirklich, siehst du mal.
Boah, sagt mir gar nichts mehr.
Ja, was da genau ablief, weiß ich auch nicht mehr, aber ich weiß, dass es die Show gab. Das hatte ich noch in Erinnerung, lief von 1984 bis 1987.
Okay.
Ja. Ich kann mich komischerweise noch genau an das Logo erinnern und an das CI, wie man so schön sagt. Und es lief monatlich mit Sommerpause. Das konnte man hier noch
monatlich auslesen. Mit Sommerpause, okay.
Also jeden Monat mit einer Sommerpause dazwischen. Mhm. Ja. Und ich meine, es gibt natürlich auch Sendungen, die innerhalb einer Sommerpause entstanden sind und zu einem Riesenerfolg geworden sind. Zimmerfrei war eine Sendung, die als Experiment in der Sommerpause lief oder die Sendung lief in der Sommerpause und das ja. Wurde eine Erfolgsstory, ne? Zimmerfrei.
Ja, so wobei da auch wieder, wo ist sie denn ausgestrahlt worden?
Im WDR, aber trotzdem.
Das hätte, dass es nie den Sprung aus dem WDR und aus der Sendezeit geschafft hat, zeigt eigentlich schon, wie Nische das Ding war.
Ja, aber sie war trotzdem sehr beliebt. Und wenn man gesehen hat,
wie ja, viele okay, das
A-Promis dort zu Gast waren und nicht nur C- oder Z-Promis, dann war das auch eine Show, wo sich die
A-Promis
gut aufgefühlt
dann war das
aufgehoben
aber,
gefühlt
haben. Ja, dann war das aber den zwei, sag mal,
Moderatoren, Gastgebern.
Den ja. Zwei Gastgebern geschuldet ja. Und garantiert nicht dem Sender und dem Sendeplatz, ja.
Nein, dem Sender wahrscheinlich nicht, nein. Ja, aber okay, zurück zum Thema.
Aber was macht er denn mittlerweile?
Götz Alsmann macht noch Musik und Radiosendungen.
Mhm. Ah, Radio noch, okay, gut, weil ansonsten wird es ja zurzeit auch schwierig.
Ja, aber ich glaube, er hat seine Schäfchen im Trockenen. Ne? Er produziert Alben fleißig und macht oder
Ja,
hat
wobei
nachts immer frei
gerade
noch.
er will doch eigentlich wahrscheinlich auch wieder raus auf die Bühne.
Ja, klar.
Das ist echt schwierig. Ja. Das
Aber er
alles tut mir
macht.
nicht nur für ihn leid, das tut mir ja für alle Künstler
Ja, klar.
leid, die aktuell momentan wirklich wie alle anderen auch von der Pandemie betroffen sind. Aber gerade da, ja, wenn dein Herz wirklich für die Bühne brennt, ja, und du bist dann an deine vier Wände gefesselt, ja, also, boah. Wenn du dann wirklich noch die Möglichkeit hast zu produzieren, ja, und dann noch wenigstens Output zu machen, okay. Aber das ist ja nichts im Vergleich zu wirklich draußen, ja. Also auf der Bühne meine ich jetzt.
Ja, klar, für so jemanden ist das, denke ich,
Das
ganz,
ist echt
ganz
scheiße,
schwer.
ja.
Klar. Auf jeden Fall. Gut, aber lass uns nochmal zum iPhone zurückkommen.
Ja.
Von Götz Alsmann zum iPhone. Das ist ein weiter Weg. Und lass
Vielleicht
uns
hat er ja
nochmal,
eins.
das weiß ich nicht,
Ja,
schätze
ich
ich
auch
ihn
nicht.
jetzt nicht so ein, dass er ein Smartphone hat. Er ist ja doch sehr konservativ unterwegs, was das
Meinst du?
angeht. Ja.
Meinst du? Der macht noch hier mit so einem Razer Klappfone.
Ich glaube, er hat nur ein Feature-Phone.
Oder wahrscheinlich so ein Sony Ericsson.
Ja, wahrscheinlich. Na gut, lasst uns über das iPhone 13 nochmal sprechen oder besser gesagt über Patentanträge, die gerade aufgetaucht
Ja, ich
sind.
habe gedacht, wir wären durch den Smalltalk jetzt irgendwie drumherum
Nee, nee,
gekommen.
das
Nein.
wollte ich jetzt noch schnell
Okay.
durchprügeln. Es ist nämlich ein aktueller Patentauftrag. Auftrag, super.
Ja, im
Patentantrag
Auftrag Ihrer
aufgetaucht.
Majestät.
Majestät, genau, ein Patentantrag aufgetaucht. Da geht es um ein 240 Hz-Display und das soll sehr dynamisch reagieren. Zwar soll es die 240 Hz im Endbetrieb auch erreichen oder bei einer gewissen Anforderung, bei einem schnellen Bildwechsel oder bei einer speziellen Anforderung des Nutzers soll es natürlich auch diese 240 Hz erreichen, aber im Normalbetrieb soll es zwischen 60, 80, 120 Hz arbeiten und nur bei extremsten Forderungen auch diese 240 Hz dementsprechend erreichen. Erzielt wird das Ganze durch eine Gruppierung von Pixeln, dass halt verschiedene Pixel gruppiert angesprochen werden und somit auch dieser schnelle Herzwechsel zu realisieren ist. Diese Pixelgruppierung hat aber auch einen Nachteil, dass die vertikale Auflösung etwas reduziert werden muss. Und ich glaube, das ist auch so der große Knackpunkt. Und man wird halt auch sehen, wenn sie dann irgendwann vielleicht dieses 240 Hz-Display bringen werden. Viele haben auch schon spekuliert, das wird das nächste Gerät oder das wird das iPhone 12. Wird es dann mit 240 Hz geben? iPhone 13 wird es dann mit 240 Hz geben? Das glaube ich noch nicht, dass das kommen wird. Man weiß auch gar nicht, ob dieses 240 Hz-Display überhaupt für iPhones gedacht war. Es kann ja auch sein, dass das für ein neues externes Display gedacht ist. Pro Display XDR der zweiten Generation, was weiß ich. Es muss ja
iPad
nicht
Pro.
unbedingt iPad Pro zum Beispiel. Es muss ja nicht unbedingt im iPhone stattfinden, diese 240 Hz. Und ich weiß auch nicht, ob das auf so einem kleinen Display überhaupt noch Sinn macht, diese Bildschirmwiederholrate so hoch zu setzen. Keine Ahnung.
Oh, kommt von Razer nicht jetzt ein Gaming-Laptop mit 240 Hertz?
Ja, aber da bist du auch mit einer größeren Diagonale unterwegs als 6,7 Zoll im Maximalfall.
Ja, aber ich glaube, die machen auch 1080p.
Ja.
Weil alles andere von der Auflösung her, 240 wird ja auch wieder schwierig, gerade für einen Laptop, ja. Aber ist mir gerade nur eingefallen, 240. Razer, ja.
Tja,
Razer!
Razer macht viele schöne Dinge, aber nicht alles perfekt, sagen wir es mal so.
Ja, es ist halt auch wieder Windows. Aber die neu angekündigten Gaming-Laptops von Razer, gerade das WQHD-Display für das Gaming oder im Gaming-Notebook bei boah, 120 oder 140 Hertz ist natürlich schon nice. Das ist schon nice, ja.
Ja, gut. Aber wie gesagt, nur weil wir jetzt einen Patentantrag sehen, das sage ich jedes Mal,
Ja.
muss daraus nicht ein Produkt entstehen, oder muss dieses Feature oder diese Technik noch automatisch in einem Produkt enden? Letztendlich ist das, geht es manchmal auch nur um Sicherung von Wettbewerbsvorteilen gegenüber der Konkurrenz. Mhm. Beste Beispiel ist dieses Oppo X2021. In dem Gerät sollen 120 Patente drinstecken. Das Gerät wird so niemals in Serie kommen, aber sie wollen sich halt die ganze Technologie, die sie dort drinstecken haben, gegenüber der Konkurrenz sichern, dass das jetzt nicht einfach so übernommen wird. Und das ist das Gleiche in Grün letztendlich. Ja. Mhm. 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 Ja, dann gibt es noch einen schönen Bericht über Apple, was die Produktionsstätten in Indien angeht. Da betreibt Apple gerade kräftig Lobbyarbeit. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Ja. Mhm.
Es gibt ja schon eine große oder mehrere oder zwei kleine Produktionsstätten, soweit wie ich weiß, in Indien, wo sie ältere Geräte produzieren, die auch für den indischen Markt sind. Also ich glaube, das sind die iPad-Einstiegsgeräte oder einige iPad-Einstiegsgeräte werden dort schon gefertigt und gewisse Smartphones, ich glaube auch die SE-Geschichten, ich weiß jetzt nicht detailliert, aber so die Low-Budget-Produkte von Apple werden dort produziert, die logischerweise auch für den indischen Markt gedacht sind und dort auch vermehrt Absatz finden. Das hatte auch politische Gründe. Ich glaube, Indien hat das in Teilen auch vorausgesetzt, dass dann auch eine lokale Produktion stattfinden muss. Das funktioniert auch sehr erfolgreich, doch Apple möchte noch ein wenig weiter gehen. Apple möchte den Standort Indien als dritten starken Standort herausarbeiten oder als die dritte starke Produktionssäule heraufsetzen sozusagen. Neben China und Vietnam soll Indien quasi das dritte große Standbein werden. Und Lobbyarbeit betreiben sie deswegen, weil es ein staatliches Subventionierungsprogramm gibt, wo der Staat halt einige Millionen reinfließen lässt. Und da bewirbt sich Apple gerade, dass halt auch ihre Produktionsstätten vom Staat gefördert werden, sagen wir es mal so. Ja. Warum auch nicht, wenn es sowas gibt, muss man ja nicht sein komplettes Budget dort reinpumpen, wenn man Subventionen bekommen kann.
Ja, wo kriegt man denn bitte keine Subvention?
Ja, das scheint aber sehr erheblich zu sein, was Indien dort reinpulvert, so dass Apple da wirklich sehr, sehr viel Gas gibt, was das anbelangt.
Ne? Ja. Und generell Indien, wenn du mal guckst, Pegatron ist ja auch momentan an Produktionsstand oder wird jetzt auch oder arbeitet an einem Produktionsstandort in Indien. Ja, also das ist, da kommt oder ist ja schon viel gekommen in den letzten Jahren, aber da kommt die nächsten Jahre definitiv noch mehr. Ja,
ja, und ich meine, es macht ja durchaus Sinn, verschiedene Produktionsstandorte zu haben, verteilt über die ganze Welt, um die Risiken zu verteilen. Das macht Apple schon ganz gut. Ja. So würde ich das sehen. Ja, haben wir noch was, Thomas?
Nö.
Okay, das ist gut oder auch nicht gut, wie man es nimmt.
Wie gut, dass du das
nächste Thema gestrichen hast, weil du weißt genau, da hätte ich einiges zu sagen. Deswegen hast du das rausgenommen. ja, clever.
Ich hatte das zwischendrin ja über die Blume schon mal versucht anzusprechen, aber du bist ja nicht drauf eingegangen.
Da habe ich das ignoriert, geflissentlich ignoriert.
Willst du noch über Clubhouse reden?
Nein, ich möchte nicht über Clubhouse reden. Ich gehe da ab und zu auf Clubhouse, aber mehr auch nicht. Aber okay. mehr höre ich dort zu. Ich bin mehr der stille Teilnehmer.
Wenn nicht gerade über spezielle Themen gestritten wird.
Sagen wir mal so, es gab Diskussionen. Streit war das ja nicht.
Ja, okay, gut.
Die Kommunikationskultur auf Clubhouse ist im Allgemeinen sehr gut, teilweise auch übertrieben freundlich. Da sind immer so Standardfloskeln unterwegs, die man so in einem normalen Gespräch so nicht unbedingt ans Tageslicht bringen würde. Also wenn wir beide uns unterhalten würden, das tun wir ja auch hier, dann sagen wir nicht jedes Mal vielen Dank für deinen wertvollen Input. Vielen Dank für den Impuls. Ich übergebe jetzt freundlich an dich, lieber Thomas, oh, lieber Tobias und hin und her. Also da diese aufgesetzte Freundlichkeit, die dort existiert, ist manchmal auch ein wenig belastend, sagen wir es mal so.
Das ist ja immer stark abhängig davon, wer...
Ja, aber ich habe gemerkt, das zieht sich wirklich durch diese ganze Kommunikationskultur, die dort stattfindet. Versteht mich jetzt hier nicht alle falsch. Ich mag es, wenn man freundlich ist, wenn man wertschätzend miteinander umgeht.
Wenn man mir nicht ins Wort fällt, wie der Thomas immer.
Ja, nein, aber wenn man eine gewisse Wertschätzung hat, ganz klar. Aber wenn man extrem aufgesetzt freundlich ist und da permanent diese Freundlichkeitsfloskeln verwendet, diese Füllwörter, die eigentlich völlig übertrieben sind, dann kann es einen auch auf die Nerven gehen. Das nimmt im Ganzen so eine gewisse Natürlichkeit und gerade wenn diese Gesprächsübergaben stattfinden, hört man jedes Mal das Gleiche und das nervt dann teilweise.
Also ich habe den Kelch ja bewusst an mir vorbeigehen lassen.
Ja, aber dieser Gruppenzwang, der dann irgendwann stattgefunden hat, der hat einen dann dazu bewogen, dort auch mal hinzuschauen.
Ja, aus diesem Gruppenzwang, Alter, bin ich raus.
Na, da sind auch Leute unterwegs, die wesentlich älter sind als wir zwei.
Wie immer. Die Alten erobern alle möglichen Portale mittlerweile für sich. Ja.
Es ist ja auch nichts Schlimmes.
Außer dabei. Facebook. Ich glaube, da sind die Zahlen ja rückläufig. Ja.
Gott sei Dank. Ich glaube, Facebook ist auch keine Plattform, wo man unbedingt sein möchte im Moment.
Ja, nicht nur im Moment. Wie immer kommt es ja auf deine Blase drauf an.
Ja, das stimmt. Aber alle diejenigen, die ich auf Facebook finde, die finde ich auch bei mir woanders. Also die muss ich jetzt nicht unbedingt auf Facebook connecten. Also das ist, jedenfalls ist es bei mir so.
Also Facebook. Obwohl müssen wir jetzt für wegen 5 Minuten jetzt auch nicht mehr aufmachen, das war's.
Unsere Sendezeit läuft ab, meinst du, okay?
Nee, das ist schwierig halt. Also Facebook ist schon immer eigentlich ein schwieriges Thema. Aber auch gerade jetzt wieder, und es gab ja gerade auch die Woche wieder, ja, den nicht umsonst den Hashtag-Trend Delete Facebook, ja. Aber von daher, wie gesagt, also ich will da jetzt nicht noch eine Stunde über Facebook reden. Schuh ziehe ich mir heute nicht mehr an.
Ja. Aber diesen Hashtag, den gab es ja schon so oft. Und dieses Fass wird immer wieder aufgemacht. Und auch gerade diese...
Wie gesagt, da ist jetzt gerade diese Woche auch wieder...
Aber es ist genau wie diese WhatsApp-Geschichte. Das wird jedes Mal, immer mal wieder haben wir diesen WhatsApp-Durchlauf, in Anführungsstrichen. Delete WhatsApp, steigt um, dann steigen einige Leute um, gehen wieder
anders hin. Ja, war nicht gerade, war Signal jetzt nicht
gerade? Signal ist jetzt in aller Munde, ist jetzt sehr beliebt, ist ja auch in Ordnung, ist ja auch super. Aber ich glaube, WhatsApp zu eliminieren oder sie unbedeutend zu machen, das ist nach meiner Meinung so nicht möglich. Zum jetzigen Zeitpunkt.
Überlegt gerade WhatsApp. Ja, auch, ist aber auch so ein freudiger Versprecher. Gerade WhatsApp. Guck mal, beliebt ist jetzt falsch gesagt, aber wie WhatsApp genutzt wird bei Leuten oder auch innerhalb von Gruppen, die iPhone-Nutzer sind, wo du eigentlich kein WhatsApp brauchst.
Ja, aber andere WhatsApp kritische Masse, halt, die aus dem Android-Bereich kommt, die zwingt dich in Anführungsstrichen dazu. Nein,
ich sag ja, bei Gruppen, die alle iPhones nutzen.
Ach so, aber okay, trotzdem, alle iPhones nutzen und trotzdem
WhatsApp nutzen.
Das kann ich jetzt nicht verstehen, woran das jetzt liegt. Ja. Warum man jetzt nicht sagt, man geht zu iMessage, wenn sowieso alles iOS-Nutzer sind, dann verstehe ich das jetzt nicht. Keine Frage. Ja.
Von daher, wie gesagt, WhatsApp ist WhatsApp. Das hat auch seinen Platz gefunden, ja, beziehungsweise sich erobert und ist einfach so. Das ist genauso, wenn dich dann ein ein iPhone-Nutzer fragt, ja, wieso auf einmal die Farbe anders ist in iMessage. Und ich so, ja, weil hier alles iPhone-Nutzer sind und keiner eine SMS schreibt, sondern dass alles iMessages sind, ja, hallo?
Ich hätte in einem Tag eine SMS bekommen und musste es mal kurz überlegen, warum
genau,
ist das jetzt grün? Warum ist das jetzt grün?
Ja, genau.
Also ich meine, das ist mir dann relativ schnell wieder eingefallen, warum es grün war, aber ich muss es mal, ich war erst mal kurz erstaunt, grün, das hatte ich ja lange nicht. Und dann war es halt ein SMS vom Provider, klar, weil die hauen es per SMS raus und ist mir dann eingefallen, ist eine richtige SMS.
Ja. Deswegen, ich nutze ja Facebook eigentlich nicht mehr, aber du kommst nicht drum herum, ja. Instagram, WhatsApp.
Ja. Ja, es ist leider so.
Ja, ja. Aber auch da war das letzte oder vorletzte Woche, wo die Diskussion auch gerade aufkam in Bezug auf Facebook und was sie alles machen und zerschlagt Facebook und wo sie auch gesagt hat, wie in aller Welt konnte es dazu kommen, dass Facebook Instagram gekauft hat, ja.
Ja. Ich meine, wie in aller Welt konnte es dazu kommen, dass Facebook WhatsApp gekauft hat? Das kann man genauso gut sagen.
Das ist das Gleiche letztendlich.
Ja. Na, das ist
ne? Ja, und heutzutage schreien sie alle nach, zerschlagt Facebook. Ja, zwingt sie dazu, Instagram rauszunehmen, WhatsApp rauszunehmen. Ja. Warum habt ihr es dann am Anfang überhaupt erlaubt?
Ja, ja. So ist es. Gut, bevor wir jetzt weiterhin...
Bevor es dann doch noch eine Stunde wird.
Bevor es dann doch noch eine Stunde wird. Genau, eine Stunde länger meinst du. Die Stunde werden wir an sich schon voll haben.
Wir haben hier, oder kratzen gerade an der 1,45.
Okay.
Aber ich meine ja, bevor wir jetzt noch mal eine Stunde... Und das ist einfach, das Thema ist einfach zu schwierig, zu komplex. Und das ist ja nicht nur Facebook dann, beziehungsweise Instagram, WhatsApp, ja, Clubhouse. Ich bin eh mal gespannt, wie lange Clubhouse oder ob es dazu kommen wird, dass Clubhouse sich verkauft. Und jetzt nicht verkauft in Bezug auf, ja, irgendwie sich jemanden ins Boot holen oder hier das leidige Thema Werbung. Ja, das hatten wir ja vor der Aufnahme schon. Gerade in Bezug auf Clubhouse, sondern ob wirklich Facebook versuchen wird, Clubhouse zu kaufen. Ne?
Das kommt drauf an, wie sich Clubhouse entwickeln wird. Clubhouse selbst hat ja schon mitgeteilt, dass sie persönlich keine Werbung machen wollen, dass sie da ein anderes Modell verfolgen wollen. Ja. Wie dieses Modell aussehen wird, das stelle ich jetzt mal in Frage. Ich weiß es nicht, ob es vielleicht auch ein Produkt sein wird in Zukunft, wo man für zahlen muss, wenn man jetzt Premium-Features haben möchte, dass man sozusagen den Nutzer in die Pflicht nimmt, dass der was dafür bezahlt im Monat. Es kommt drauf an, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ja. Clubhouse bedient derzeit es geht im Endeffekt komplett gegen den Trend. Alle sagen, wir wollen kein lineares Fernsehen mehr. Wir wollen Zeit souverän unseren Content genießen. Und bei Clubhouse ist es ja so, ich muss dann und dann an Ort und Stelle sein, wenn ich dem Ganzen komplett beiwohnen möchte und muss mir das dann zu dem Zeitpunkt anhören, wenn dieser Talk stattfindet. Und das sehe ich so ein bisschen in Anführungsstrichen negativ. Ich werde dazu gezwungen, du musst um 20 Uhr da sein, wenn du das hören willst.
Ein Premium-Feature könnte natürlich sein, du sagst, du kannst dein Clubhouse aufnehmen und entsprechend
oder dass dieses Ding dann halt
verfügbar machen, ja.
24 Stunden lang zur Verfügung steht und du kannst es danach dann anhören. Das wäre dann vielleicht ein Premium-Feature, klar, dass das dann halt geändert wird. Entweder weil im Moment ist es ja verboten, Dinge aufzunehmen. Du darfst halt auch nicht zitieren aus Clubhouse heraus. Alles, was dort passiert, sollte auch bei Clubhouse bleiben. Hm?
Das, da wette ich drauf, das wird sich auch noch ändern.
Ja, da gehe ich von aus.
Ja. Ja. Aber schön, wenn dir Clubhouse gefällt. Wie gesagt, ich habe einen Kelch an mir absichtlich vorbeigehen lassen. Also ich habe gesagt, diese Hose ziehe ich mir nicht an. Ja.
Was heißt gefallen? Am Anfang war es halt viel interessanter.
Der heiße halt Scheiß.
Man muss halt aufpassen, dass man auch nicht süchtig wird danach.
Ja?
Ich habe das am Anfang so nebenbei laufen lassen, wie so Podcasts, und habe dann wirklich
ja, okay, das ist
lange zugehört.
Ja. Ist für Clubhouse, denke ich, allerdings auch wieder ein Problem, beziehungsweise eventuell für den Hörenden oder den Teilnehmenden halt ein Problem, weil es ist halt Live-Content.
Ja, das ist das sage ich ja, das ist das Problem. Und wenn du komplett den Ausgang dieser ganzen Geschichte oder von dem ganzen Talk mitbekommen willst, dann musst du halt drin bleiben. Und manchmal ist es halt so interessant, je nachdem, wer gerade spricht oder welche Protagonisten gerade dabei sind, dann bist du halt gefesselt und bleibst drin. Und dann ist es manchmal 2 Uhr, 3 Uhr nachts, wo du drin hängst. Ja. Und das geht halt auch nicht. Also jedenfalls nicht für mich.
Ja, das ist halt auch bei YouTube Live beziehungsweise bei Twitch das Ding, ja, der Chat, der noch mitläuft. ja. Blub, blub, blub. Ich schenke mir gerade noch was zu trinken ein, weil ich habe
jetzt dann ist
Durst,
auch diese,
nach der Zeit.
Dieses Gefühl, du hast jetzt die Möglichkeit, extrem schnell mit jemandem in Kontakt treten zu können. Du hast das Gefühl, zum Beispiel gab es einen Talk mit Thomas Gottschalk und öfter gab es dort Talks mit Thomas Gottschalk, der war dort auch eine Zeit lang sehr präsent. Ich habe jetzt nicht mehr mitbekommen, ob immer noch dort präsent ist, keine Ahnung. Ich habe das jetzt nicht mehr so extrem verfolgt, wie ich das zur Anfangszeit getan habe. Aber du hast halt das Gefühl, wenn du jetzt die virtuelle Hand hebst und du auf die Bühne gezogen wirst, hast du die Möglichkeit halt auch mit Leuten zu sprechen, wo du vorher nie die Chance gehabt hättest, in Kontakt zu treten. Ja, ja. Das ist auch so ein gewisser Reiz bei dieser ganzen Geschichte. Also für mich war es am Anfang halt ein sehr großer Reiz, sehr nah an der ganzen Geschichte dran zu sein. Ja. Aber okay.
Ja, wobei der Thomas Gottschalk hat es natürlich die letzten Monate auch wieder verstanden, sich gut sich wieder ins Gespräch zu bringen. Und wie gesagt, wenn er dann die Möglichkeit hat und im Clubhaus nahegebracht wird, warum nicht?
Thomas Gottschalk hat nach meiner Meinung in den letzten Monaten so ein kleines Comeback gefeiert. Gerade mit der Präsenz bei der Pro7-Show, Wer stiehlt mir meine Show? Da hat er sich extrem gut verkauft.
Ja, wobei er ist, ich weiß auch nicht, sein Auftritt war gut. Ich würde nur darauf wetten, er hat eine Botox-Spritze zu viel gehabt.
Ja gut, da achte ich jetzt nicht unbedingt drauf, das ist mir relativ wurscht.
Das ist halt das, was mir aufgefallen ist. Ansonsten, Gottschalk kann ich ja immer sehen. Ich höre ihn sehr gerne im Radio und da höre ich ihn eigentlich auch vermehrt. Da höre ich ihn öfter, als ich ihn jetzt im Fernsehen drauf achte, wo er eventuell irgendwo auftritt. Und auch der Auftritt wie heißt der nochmal?
Joko Winterscheid
meinst du? Joko, genau.
Ja, das war ja die Show.
Genau.
Der Stil
da habe ich ihn Show. Zufällig gesehen und bin dann auch hängen geblieben. Ich habe mir es wirklich angeguckt, ja, weil mich hat das Konzept jetzt nicht so überzeugt, aber Gottschalk, ja, der hat natürlich dann auch den einen oder anderen Spruch gebracht, ja, und auch mit seiner Erfahrung, die er hat, und auch mit den Spielen, die er dann hatte, beziehungsweise mit den Fragen, die da waren, ja, war natürlich schon, ja, gut, ja, weil das war halt ja nicht irgendwie 0815, sondern da ging halt auch mal ein bisschen hier back in time, ja, das war gut.
Ja, alle hatten ja gut und gefallen. Man hat auch gemerkt, was die Domäne von Thomas Gottschalk ist und was nicht. Und das sind eindeutig diese Sendungen der leichten, in Anführungsstrichen leichten, lockeren Unterhaltung. Und viele Konzepte und viele Sendungen, die er gemacht hat oder wo er sich dran versucht hat, die sind halt gefloppt. Ich erinnere nur an die Vorabendsendung im Ersten, die mit den extrem geringen Quoten, wo er dann halt so einen Vorabend-Talk gemacht hat. Ich weiß nicht, wie, ich glaube, Gottschalk Live, glaube ich, hieß die.
Keine Ahnung.
War ja so ein Anfang, da wollte er nochmal wieder zurückkommen, sozusagen. Das war vor 5 oder 8 Jahren, ich weiß es nicht genau. Das ist ja total gefloppt, aber man hat, keine Ahnung, es war jedenfalls im Ersten, im Vorabend und man hat halt gemerkt, das ist nicht seins. Und das hat er wohl auch selbst gemerkt. Und jetzt mit dieser Pro7-Geschichte, da ist er wieder wirklich, wirklich zurückgekommen und auch zu seiner alten Performance, würde ich fast schon sagen. Ne? Hm. Ja, naja, okay, gut. Nicht so viel über Thomas Gottschalk. Bringt jetzt auch nichts mehr. Die Staffel ist jetzt eh vorbei. Die kommt aber wieder, die Staffel. Und ProSieben hat schon angekündigt, wieder mit Thomas Gottschalk.
Ja? Ah, okay, ja. Da kann man nochmal einschalten dann.
Wahrscheinlich, weil es auch so beliebt war, klar. Mhm. Also das hat denen wohl auch Quoten gebracht, logischerweise.
Kann ich mir gut vorstellen, weil ich habe die erste Sendung nicht gesehen, muss ich ehrlich sagen, und bin dann zufällig reingezappt, als er dann ja die Sendung dann gemacht hat und bin dann da auch wirklich hängen geblieben.
Ja. Es gab ja nicht nur eine, es gab ja, glaube ich, 5 oder 6, ich weiß es nicht, es gab
ja... Ja, vor allem, weil ich glaube, vom Gottschalk hatte ja dann gewonnen der... Wer hatte die nächste Folge, diese Ausstrahlung moderiert? Das war doch der, wie heißt er dann nochmal?
Die letzte hat der Mbarek Elias.
War das die letzte? Ich habe gedacht, der hätte vom Gottschalk übernommen.
Nee? Der hat vom Gottschalk übernommen.
Ja, ja, doch, genau. Okay, dann passt es ja. Ja, genau. Mhm.
Genau, das war dann
die letzte. Aber die habe ich mir nicht angeguckt. Muss ich auch sagen.
Ja, ich meine, Gottschalk war ja trotzdem als Kandidat dabei. Also
ich trotzdem. Ja, ich habe, aber wie gesagt, da hatte ich zufällig reingezappt und bin dann auch wirklich hängen geblieben, ja. Aber das war halt wirklich dann Gottschalk.
Ja. Naja. Ja. Na gut, okay. In diesem Sinne würde ich trotzdem sagen, lass uns das Ding für heute zumachen, weil ich glaube, jetzt haben wir die 2-Stunden-Marke geknackt.
Nee, haben wir nicht.
Immer noch nicht?
Nein.
Okay.
Aber wir brauchen sie auch nicht absichtlich jetzt irgendwie voll
machen. Wir müssen sie jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen, nein. Wie ein Gummibärchen von Haribo.
Ich schneide einfach mehr Luft hinten dran und dann haben wir zumindest mal im Player die 2 Stunden.
Ich dachte, du schneidest Werbung rein, aber wir haben doch keinen Werbepartner.
Nein. Nee, wie gesagt, aber so, wir können es rein Display technisch auf jeden Fall auf 2 Stunden bringen. Das können wir machen.
Ja. Okay. Okay, also in diesem Sinne, kurz und schmerzlos. Wenn alles gut geht, hören wir uns irgendwann nächste Woche wieder. Und bis dahin, macht es gut, bleibt gesund. Jetzt rede ich schon wie 99% aller anderen marktbegleitenden Podcaster. Die sagen auch, bleibt gesund. Okay.
Bleibt gesund, kann man auf jeden Fall.
Klar. Kann man ja immer sagen, egal ob im Podcast oder sonst wo. Also, bis dann. Tschüss. Bis dann.
Ciao.